Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung.
Hier ist Radio Deutschland 1.
So, hallo und guten Abend. Hier ist der Alex. Ihr habt Radio Deutschland 1 eingeschaltet und natürlich ist diese Woche wieder unfassbar vieles passiert. Wir haben eine Menge Gesprächsthemen, also ganz oben auf natürlich die neuesten Geschichten aus den Freibädern und den ICE-Zügen. Dann gibt's eine Menge neue Geschichten rund um die AfD. Positives wie Negatives und dann haben wir noch viele Kleinigkeiten, natürlich Migration und Tralala und Sprachpolizei. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Themen, auch viel Positives in gewisser Weise. Aber ja, jetzt fangen wir mal an. Ihr könnt anrufen über unsere Telefonnummer 0651 4686 333 und dann seid ihr der Sendung und könnt loslabern. So, unser erster Anrufer wartet schon. Hallo, wer ist dran?
Audi Alex, hier ist der Micha, grüß dich.
Ne? Hallo Micha, ich grüße dich, guten Abend, hallo.
Hallo.
Ja Mensch, wie war die Woche für dich?
Ja, heiß, ne? Heiß. Ja. Heute habe ich im Schweiße meines Angesichts Gartenarbeit gemacht und ich sterbe schon den Klimatod sozusagen, habe mir einen Sonnenbrand eingefangen, also von daher, ja. Ich sterbe bald den Klimatod.
Ja, das ist schrecklich, ja. Man muss dazu sagen, es, obwohl ja jetzt schon langsam die Sommerpause anfängt im Bundestag und politisch, ja. Ist es schon erstaunlich, dass sich die Woche so viel getan hat. Ne? Also es ist richtig, richtig was los. Natürlich nicht nur bei unseren Fachkräften, die zu uns gekommen sind, die geben natürlich auch richtig Gas jetzt. Ne? Das ist schon fantastisch, was da momentan läuft, ne?
Naja, unsere Messerschleifer, die sind auf jeden Fall immer aktiv, die sind auf jeden Fall immer gut im Saft und ja, die machen ihren Job sozusagen.
Ja, wobei jetzt, wie gesagt, Messer ist jetzt gerade immer so in Äxte und Zimmermannhämmer, also das sind ja, glaube ich, die vorne so eine Nase dran haben, ne, und so ein bisschen spitz zulaufen, wo man auch Nägel rausziehen kann, das ist der sogenannte Zimmermannhammer, also wenn du da einen schon in den Oberschenkel reinhaust, dann kannst du dem quasi gleich die ganzen Muskeln mit rausreißen, ne? Also ist noch effizienter wahrscheinlich als so eine Axt, so ein Zimmermannhammer.
Ich verstehe es einfach nicht. Also es waren ja, so wie es aussieht jetzt nach den Erkenntnissen, weil man ja so lesen konnte, drei Opfer Syrer, also auch selber Syrer. Der Täter war ja Syrer und dann die Opfer, glaube ich, von vier Opfern, drei waren ja syrischer Abstammung.
Genau.
Wo ich dann auch wirklich noch sage, ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich meine, wenn es jetzt noch so wieder Europäer gewesen wären oder Hellhäutige, dann hätte man ja noch gesagt, okay, ist ein islamistischer Anschlag oder mit ihrem Allah und dieses und das. Aber dass sie einen eigenen Landsleute jetzt schon abmurksen oder zumindest wollen oder dem was Schlechtes tun und so, das kapiere ich absolut nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr im Kopf. Also
ja.
Was geht denn so einem Menschen in seinem Hirn vor? Also der muss doch wirklich nur Ballerballer sein, also ganz ehrlich.
Das ist schwer zu beurteilen. Ich habe mir da heute die Pressekonferenz angeschaut, zu dem Vorfall da in dem ICE in Bayern. Ne? Um diesen Fall geht's ja da, wo ein Syrer, genau. 20 Jahre alt, ein abgelehnter Asylbewerber aus Österreich, der eigentlich auch schon abgeschoben werden sollte, dort eben auf mehrere Leute losgegangen ist. Und das Interessante ist ja, dass der zuerst einen Deutschen angegriffen hat. Das war das erste Opfer. Also er soll ja in dem Zug schon ein bisschen so rauf und runter getigert sein. Also der soll auch irgendwie drei komische Substanzen in seinem Körper haben, aber da laufen noch die genauen Auswertungen. Also Allah war nicht eine der Substanzen. Es waren also schon irgendwelche Drogen. Aber also der ist schon auffällig gewesen und hat sich dann einen Deutschen geschnappt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Es gab da halt irgendwie irgendwelche Nicklichkeiten und dann hat er sich auf den Deutschen da gestürzt und hat den Deutschen auch mit dem Hammer oder mit der Axt, ich vermute mal mit dem Hammer, weil man ihm die dann den Hammer weggenommen hat, mit dem Hammer dem Deutschen auf den Kopf geschlagen. Deshalb sagt der Staatsanwalt auch, das war ein Mordversuch.
Ja.
Und deshalb ist er jetzt auch weiterhin in U-Haft und ein ganz klarer Tötungsversuch. Und das ist mit so einem Hammer ja durchaus gegeben, egal mit welcher Seite man von dem Zimmermann-Hammer da zuschlägt. So, und daraufhin ist diese syrische Familie dazwischen gegangen. Das war eine dreiköpfige syrische Familie. Davon waren zwei Söhne, einer ist 24 und einer war, glaube ich, 38. Und die sind auch schwer verletzt worden, also alle sind schwer verletzt worden, übrigens einschließlich dem Syrer, der angegriffen hat. Und das Interessante ist, der eine Sohn von dieser syrischen Familie, der hat sich dann eben den Hammer geschnappt, den hat er dann irgendwie verloren, der Angreifer, und hat dann selber auch dem Täter mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Ja, also das ist wohl so üblich, denke ich mal, in Syrien, ja. Das lernt man dann schon im Kindergarten dort oder auf der Ziegenweide oder sowas. Wahrscheinlich. Der Staatsanwalt hat ganz klar gesagt, das war natürlich dann Notwehr, auch um die anderen Opfer sozusagen zu schützen. Würde dann auch straffrei ausgehen. Und interessant war dann auch noch, dass der Staatsanwalt gesagt hat, ja, also jeder, der sich bei so einer Sache sozusagen dazwischen wirft und dann auch selber massiv gewalttätig wird, um sozusagen der Sache ein Ende zu setzen, der kann sicher sein, dass er straffrei davonkommt. Also das ist schon so ein Aufruf gewesen nach dem Motto, zeigt Zivilcourage, riskiert euer Leben sozusagen und werft euch dazwischen. Waren auch 400 Leute in dem Zug, hat auch, glaube ich, 6 Stunden gedauert, bis die alle dann mal mit dem Bus weiter transportiert worden sind, weil von allen mussten die Personalien aufgenommen werden. Mhm. Also Fakt ist jedenfalls, so ist das Ganze gewesen. Und dann war noch interessant, dass ein Zeuge ausgesagt hat, dass der Täter dann, als er zu dieser Tat geschritten ist, auch Alu Akbar gerufen hat oder ausgesprochen hat.
Okay.
So, und dann kamen auch weitere Details raus, dass der Typ aus Österreich, wie gesagt, dort schon eigentlich zur Abschiebung fällig war und auch dort schon Straftaten begangen hat. Ein Punkt war schwere Körperverletzung, deswegen ist er auch verurteilt worden. Und aber auch Widerstand gegen die Staatsgewalt und so weiter und so fort. Und er hatte ja, wie gesagt, diese 30 Zentimeter Axt dabei und diesen Hammer. Und ich meine, irgendwie noch mehrere Handys und einen Laptop. Also das war so die Grundausstattung anscheinend. Aber die Frage ist natürlich, ja, warum läuft jemand da mit Axt und mit Hammer rum? Ja, weißt du die Antwort?
Nein, aber
ich sag's dir, also, Messerverbotszone, ja,
weil
als treuer syrischer Fachkraft sagst du natürlich Messerverbotszone, da nehme ich kein Messer mit, da nehme ich meine Axt nicht.
Also ich muss zu der ganzen Geschichte halt sagen, ich habe gestern die Sache etwas aufmerksamer verfolgt, wie gesagt, heute war ich sehr beschäftigt. Ich hatte gestern noch die Pressekonferenz vom Innenminister Herrmann gesehen aus Bayern und hatte heute Morgen so die erste Stunde bei News reingeguckt von 7 bis 8, danach ging der Tag sozusagen los. Die hatten aber heute Morgen dieses Thema, glaube ich, dann erst in der zweiten Stunde, sodass ich da eigentlich nicht auf dem aktuellen Stand war. Deswegen danke nochmal, dass du mich da jetzt sehr gut gebrieft hast sozusagen. Weil ich also nochmal zum Thema sagen wollte, weil du meintest, der hatte wohl 3 Substanzen anscheinend im Körper. Aber da muss ich ja auch wieder entgegenhalten. Also es gibt ja auch, was weiß ich, Deutsche, Griechen, Italiener, Türken, Russen, was weiß ich, die vielleicht auch Drogen nehmen, aber trotzdem nicht alle irgendwelche Leute, irgendwelche Hammer am Kopf hauen oder mit irgendwelchen Schraubenziehern durch die Gegend rennen und die Leuten vielleicht in den Beinen reinrammen oder mit einer Axt oder wie auch immer. Also ich sag ja, was geht in so einem Kopf vor? Wie krank sind solche Leute? Wie krank?
Ja, schwierig. Also der Punkt ist, weil du vorhin gefragt hast, warum greift er seine eigenen Landsleute an? Also er wusste wohl, dass er abgeschoben werden soll, er, wie gesagt, schon gewalttätig gewesen ist. Und kann natürlich sein, dass er die Axt und den Hammer dabei hatte, sozusagen, nach dem Motto, wenn sie mich greifen, dann schlage ich um mich und dann kann Ala mich zu seinen Jungfrauen holen. Und als er dann den Deutschen da angegriffen hat, da ist noch nicht ganz klar, warum. Und dann dieser junge Syrer dazwischen gegangen ist und die ganze Familie sich dann sozusagen, also ich weiß nicht, ob das dann Frau und 2 Söhne waren, sich da eingemischt haben. ich meine, dann bist du da auf dem Weg zu Allah und zu den Jungfrauen und da kannst du natürlich nicht mehr fragen, bist du Passsyrer oder bist du Deutscher? also Passdeutscher oder Passsyrer, also da kannst du dann keine Passkontrolle mehr machen, da musst du gleich zuschlagen mit dem Hammer und der Axt, verstehst du? Und den haben sie dann also überwältigt. Also ich denke, dass natürlich ist es dem Sohn da, diesen 24. Syrer da zu verdanken, dass es nicht schlimmer ausgeartet ist. Und zum anderen sind die halt da dazwischen gegangen und wahrscheinlich von dem Täter gar nicht ausgewählt worden als Opfer. Das ist halt, ja, der Täter ist ja auch im Krankenhaus, auch schwer verletzt und konnte noch nicht vernommen werden und man weiß ja gar nicht, ob man da noch rausbekommt, was der genau davor hatte, ne?
Also der syrischen Familie, die dazwischen gegangen ist, würde ich natürlich jetzt erstmal kein Bundesverdienstkreuz verleihen, aber trotz alledem mein tiefer Dank und auch empfundener Respekt gegenüber diesen Leuten, ganz ehrlich. Aber das zeigt irgendwo für mich auch wieder, dass es wieder so füglich dieses typische deutsche Duckmäusertum, dass dann wieder letztendlich keine Deutschen sich zusammengetan haben und den da aufhalten, sondern dass halt wieder Eingewanderte hier wenigstens dem mal Paroli bieten, weil das habe ich mir schon öfter gefragt, wenn auch so Anschläge waren, wo dann im Endeffekt hieß dann 10, 12 Leute an irgendeinem Bahnhof verletzt mit Messer oder so. Da denke ich immer, ey, das kann doch nicht sein, da sind irgendwelche Männer im besten Alter, 25, 30, die gehen ins Fitnessstudio, sind durchtrainiert, da kann doch nicht sein, sich mal 2, 3 Leute zusammentun und dem was von die Mappe kloppen oder mal so einen wegdrehen.
Ja.
Das gibt's doch überhaupt nicht. Aber das ist diese typische deutsche Mentalität, bloß Angst, sofort abhauen und ja selber seine eigene Haut retten. Da muss ich wirklich sagen, da sind die Menschen aus dem Ausland uns meistens wirklich 3 Schritte voraus und die zeigen dann diese Zivilcourage, die wir leider an den Tag nicht legen und vermissen lassen.
Da muss ich dir leider widersprechen, Micha, weil erstens mal ist es so, wir haben diese Szene nicht gesehen, wie das genau gelaufen ist. Sowas findet ja dann relativ schnell statt. Also da werden erstmal viele irgendwelche Geschreie hören, müssen sich umschauen, was ist eigentlich los, ja. Die erkennen dann unter Umständen auch gar nicht, mit welchem Gegenstand wird da, was passiert da eigentlich? Da muss man erstmal beobachten, ja. Es wussten wohl auch viele Zeugen nicht, mit welchem Tatwaffe der da zugeschlagen hat, weil das alles so schnell geht. Und dass dann, wenn dieser eine Deutsche angegriffen wird, dass dann gleich plötzlich 10 andere aufspringen und sagen, okay, den stoppen wir jetzt, das dauert ja eine Zeit lang. Du musst halt mal sehen, was ist eigentlich los. Dann musst du dir überlegen, gehe ich dazwischen, ja, und da ist eine gewisse Entscheidungsphase da und ich denke, das kann schon in dem Schock analysieren, warum ist das Geschrei, was ist eigentlich los und vielleicht ignoriert man es erstmal 5 Minuten, weil man denkt, 5 Sekunden, weil man denkt, naja, da ist irgendwie halt Fahrkartenkontrolle. Also ich denke mal, das möchte ich nicht sagen, dass Deutsche da nicht auch dazwischen gegangen wären. Das zweite ist, alle Messerexperten sagen eigentlich, dass das Messer das gefährlichste ist, was man überhaupt noch haben kann. Wahrscheinlich gefährlicher als Axt und Hammer, weil ein Messer eben ganz schnell verwendet werden kann und sehr starke Verletzungen verursacht.
Und haben wir gesehen, beim Stürzi, ne?
Ich hatte also,
war wirklich professionell damals, der Typ, der da den Polizisten leider zerstochen hat.
Ja, und man muss dazu sagen halt, dass diese Experten alle sagen, bei einem Messerangriff hast du keine Chance, außer zu flüchten. Deshalb ist es eigentlich Wahnsinn, was du gerade gesagt hast, nach dem Motto, wenn der ein Messer hätte, dann sollen sich da 10 Deutsche draufstürzen. Dann hast du diese Situation unter Umständen, dass es dann tatsächlich 2, 3 Tote gibt und 10 Verletzte. Messer ist eben ganz, ganz gefährlich. Viel gefährlicher als eben alles andere sozusagen. Ne? Und deshalb ist das halt, dieser Tipp, den du gesagt hast, ist schön, aber da kann ich eigentlich nur jeden davon abraten, weil die Experten eben auch sagen, keine Chance.
Mein subjektiver Eindruck, den man so aus der Ferne halt immer wieder kriegt, wo man dann immer denkt, ey, man kann ja nicht sein, dass sich nicht von hinten irgendwie so ein Mann mal angegriffen wird von 3 Leuten, dass er einfach dann ins Gleis getreten wird oder so. Also das ist so, klar, natürlich habe ich jetzt eine große Klappe und wenn man selber in der Situation wäre, weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde, aber das ist ja immer so sinnbildlich, dass halt, dann denke ich immer so 10 Leute am Bahnsteig, die dann leider verletzt werden oder sogar einer, der tot bleibt oder so, ja, dann denke ich immer, das sind doch genug Typen, also warum machen die das dann halt nicht, wie ich gerade gesagt habe. Von hinten einfach irgendwie dann einen auf die 12 geben oder wegtreten.
Ja,
also,
ja. Ja.
Aber nochmal auf das ganze Ding zu kommen, ist halt, gut, jetzt ist es so, wie du mir geschildert hast, würde sich das für mich so anhören, okay, der hatte vielleicht wirklich Bammel, dass er abgeschoben werden soll, hat dann vielleicht im Zuge dessen überlegt, okay, dann, wenn ich hier mit Gewalt rausgebracht werde oder wie auch immer, dann nehme ich schon mal die Axt und den Hammer mit, dass ich mich da wehren kann, und im Zweifelsfall steige ich halt wirklich zu Allah und seinen Jungfrauen auf, aber muss ich dann wieder sagen, ja, was kannst du dagegen machen? Letztendlich, was kannst du dagegen machen? Du kannst ja die Messer, haben wir ja auch drüber gesprochen, diese Messerverbotszone, das ist lächerlich, das ist eigentlich der Bord gar nicht wert, oder die ganzen Schilder, die man da aufhängt dafür, weil letztendlich kannst du das auch nicht mit verhindern. Also im Endeffekt bleibt es dabei, dass man nur sagen muss, das, was du auch immer sagst, Syrien ist in vielen Teilen des Landes befriedet, da herrscht kein Krieg mehr, also muss man die Leute jetzt langsam wirklich nach Hause bringen.
Ja, ne?
Bringt sie genau nach Hause.
So ist es.
Die haben mir nichts zu suchen, und die hier reinkommen, wenn sie nicht wirklich aus dem Gebiet kommen, wo noch irgendwelche Kämpfe stattfinden oder so, dann dürfen die gar nicht hier reinkommen. Da müsste an der Grenze halt wieder zurückgeschickt werden.
Goldstück, go home sozusagen, ja. Ja, ja. Übrigens, jetzt fällt mir gerade noch ein, es war ja so, wie gesagt, die syrische Familie ist verletzt worden, und das deutsche Opfer, das erste Opfer sozusagen, und den Täter dann am Boden aber fixiert, der ja auch schwer verletzt worden ist durch den syrischen Sohn da, ja. Dann sind aber andere drauf und haben den also 10 Minuten lang fixiert. Unter anderem war da auch ein Bundeswehrsoldat dabei.
Ja, sehr gut. Ja, also mit dem Opfer, also mit dem Täteropfer habe ich jetzt letztendlich kein Mitleid. Kannst du dir natürlich vorstellen.
Ja, das ist die Frage ist, ob man jemals genau die Hintergründe wissen will, aber entscheidend ist eben, ja, solche Dinge passieren halt immer häufiger, ne? Und
ja, und dann setzt die Merkel sich noch ins Fernsehen auf WDR-Kosten, das heißt wieder auf unsere Kosten, GEZ-Zahlerkosten, und verteidigt ihre Scheißpolitik, die sie im Endeffekt vor 10 Jahren angefangen hat, und redet das bisschen, was der Merz jetzt da macht in der Integrationspolitik, wo er jetzt ein bisschen versucht, das Rädchen so ganz leicht wieder in die andere Richtung zu drehen, dass er den Merz da jetzt versucht, schlecht zu reden und die ganze Politik schlecht macht. Diese Alte, du, ich muss mich echt jetzt hier zusammenreißen, was ich wieder sage. Ne? Also die Frau, ne? Wirklich. Die hat das ganze Unheil erstmal ins Rollen gebracht.
Ja, also das muss man auch dazu sagen. Das ist, ich habe das zwar nur so am Rande mitbekommen natürlich, ja, habe auch einen kurzen Ausschnitt gesehen, aber die Frau Merkel, also da muss man ganz klar sagen, die ist halt einfach nicht mehr von dieser Welt.
Ja, ne? Die lebt in ihrer eigenen Blase, richtig.
Ja, ja. Ich habe ja so ein Plakat gesehen, so ein Schwimmbadplakat mit einer etwas dickeren, älteren Frau mit roten Haaren. Ne? Das ist wahrscheinlich die Frau Merkel gewesen. Wie die so geifernd und lechzend irgend so einen kleinen, braun gefärbten Migranten mit Holzbein, also aus der Ukraine war das wahrscheinlich jetzt kein Kriegsversehrter, aber halt wahrscheinlich irgendein traumatisierter Kriegsversehrer aus Syrien, Afghanistan oder sonst irgendwas, dem er halt vielleicht das Bein abgehackt hat, weil er dort eben schon wegen die Scharia, irgendein Diebstahl, haben sie ihm halt einen Körperteil, keine Ahnung. Aber jedenfalls war da dieses Bild, hast du ja gesehen, dieses Warnbild, Achtung, Merkel im Becken, Vorsicht, Migranten. Die grapscht euch an den Arsch, weil ihr sozusagen ein Holzbein habt. Das ist so eine Holzbein. Also es gibt jetzt weiße, rothaarige, dickliche Frauen, die sozusagen wie so ein gefährliches Monster im Freibad auftauchen plötzlich, weil sie da einen Migranten mit Holzbein sehen, so auf dem Plakat abgebildet, und die sozusagen lechzend dabei sind, in den Schritt zu fassen oder nach dem Holzbein zu grapschen. Das sind solche älteren Frauen, solche Holzbein-Fetischistinnen sozusagen. Und da wird jetzt gewarnt mit so einem Plakat, was, glaube ich, sogar die Polizei in Auftrag gegeben hat. Also das Design hat, glaube ich, 3.500 Euro gekostet. Ist aber auch wirklich, muss ich sagen, also künstlerisch hochwertig. Also
Portokosten vom Kanzleramt an einem Tag, 300.000 Euro wahrscheinlich. Aber was ich nochmal zu der ganzen Geschichte grundsätzlich halt sagen wollte, wenn er jetzt aber wirklich mal vergleicht, ich habe natürlich jetzt keine Zahlen parat, aber so gefühlt halt, ne, einfach subjektiv gefühlt, dieses Empfinden. Jetzt guck mal, jetzt hast du die Kriegsflüchtlinge halt aus dem orientalischen Raum, halt Afghanistan und Syrien, und du hast die Flüchtlinge ja in Deutschland, 1 Million Ukrainer ungefähr hier, was ich natürlich auch jetzt nicht toll finde, dass die uns hier voll Logage auf unsere Kosten bekommen, hier sozusagen in sag ich mal, fast Hotelform, ein bisschen übertrieben gesagt, aber du weißt ja selber, dass die hier ziemlich viele Vergünstigungen haben, die Ukrainer und so. Aber sei es mal jetzt erstmal dahingestellt. Jetzt vergleich mal diese beiden Volksgruppen, die ja natürlich ethnisch völlig unterschiedlich sind. So, klar, ein Ukrainer, der wird vielleicht hier mal ein bisschen klauen oder da mal irgendwie auffällig werden, Handtaschendiebstahl oder wie auch immer. Aber du hast noch nie irgendwie gehört, dass ein Ukrainer von den Flüchtlingen, die jetzt hier in Deutschland sind, irgendwelche Anschläge verübt haben. Sowas machen die nicht.
Anschläge nicht, aber es soll ja Ukrainer gewesen geben, die Russland angeblich als sogenannte Wegwerfagenten für Anschläge angeworben hat. Diese DHL-Paketbomben zum Beispiel sollen ja darauf zurückzuführen sein. Dann hatten wir diese Woche ja auch diesen Fall, wo ein auch junger Ukrainer, auch so um die 20 rum, eine ältere Frau umgebracht hat mit ihrem ein- bis zweijährigen Kind.
Ne? Hab ich gar nicht mitbekommen.
Okay. Auf irgendeiner abgelegenen Weg, wo es schon ein paar Tage vorher einen Angriff auf eine Muslima gegeben hat, mit Kopftuch irgendwie. Ja. Und dann war am Rätseln, ob dann ein paar Tage später dieser Mord sozusagen irgendwie Zusammenhang da ist, aber wahrscheinlich offenbar nicht, ja. Also da gibt's auch vieles, aber die Syrer fallen fast, muss ich sagen, schon mehr auf, glaube ich, jetzt als die Afghanen, ne?
Das ist richtig, ja. Da wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass die Afghanen gar nicht so sehr jetzt im Negativen da so im Fokus herausstechen wie die Syrer jetzt letztendlich.
Ja. Aber es ist trotzdem so, ich meine, der Dobrindt hat jetzt gesagt, er will jetzt nach Afghanistan, er will auch prüfen, dass er nach Afghanistan abschieben kann. Da gibt es also schon die Ersten, wieder die Schnappatmung haben, aber das Problem ist, er will ja nur Straftäter abschieben. Ja. Und Straftäter, gab es ja auch so ein schönes Video von irgendeinem, der zurück in die nach Afghanistan gegangen ist, der kommt dort kurz ins Gefängnis, zwei Tage später ist er frei und dann macht er dort einen Laden auf und hat ein schönes Leben von dem restlichen deutschen Geld, was er hat. Also ich bin eigentlich dagegen, weil ich weiß zwar, dass die Unterbringung dieser Straftäter uns eine Menge Geld kostet, aber Fakt ist, sobald derjenige in Afghanistan ist, muss er seine Strafe nicht mehr verbüßen. Das ist letztendlich ein falsches Signal an den Straftäter selber, an die Afghanen dort ist es auch ein falsches Signal. Und zweitens auch an die Afghanen, die hier sind jetzt, Afghan oder Syrer ist jetzt egal, ne? Es ist ja auch das Signal nach dem Motto, naja, dann fahren sie mich halt nach Hause und oder fliegen mich nach Hause und dann bin ich zwei Tage später frei. Ich kann ja nicht machen, was ich will. Und für die Opfer ist es ja auch eine Schmach zu wissen, jetzt ist der Täter nach vielleicht 20-30% der Haft plötzlich in Afghanistan und geht seinem normalen Leben wieder nach, läuft auf freien Fuß herum. Also es ist alles keine vernünftige Lösung. Ich finde schon, die müssten ihre Haft verbüßen, sozusagen.
Ja, und ich meine, den Dobrindt halte ich ja von den ganzen Koalitionspolitikern jetzt noch einer der Besseren. Aber wenn er jetzt hier mit uns in der Leitung wäre, würde ich ihn auch fragen, Herr Dobrindt, genau das, was Sie ja gesagt haben, in den Gebieten, wo kein Krieg mehr ist, und wenn diese Menschen, die jetzt hier leben, die vor Krieg geflohen sind, was ja nachvollziehbar ist, alles gar kein Thema, wenn die aber jetzt hier sind und haben immer noch keine Arbeit, sprechen unsere Sprache immer noch nicht vernünftig, dann muss man sagen, bitte geht nach Hause und ne, liegt uns nicht jeden Monat immer wieder aufs Neue auf der Tasche. Du hast ja diese Woche auch bestimmt gesehen, die Bürgergeldkosten explodieren weiter und sind, glaube ich, jetzt nochmal um mehrere 100 Millionen wieder angestiegen im Vergleich zu letztes Jahr. Und wie gesagt, wie lange soll das noch so weitergehen? Ich meine, wenn einer einen Job hat, der hier im Lohn und Brot steht, Steuern zahlt, der sich hier benimmt, da kann man ja noch sagen, okay, dann kann er hier bleiben, wenn er sich integriert hat oder so, da lasse ich gerne mit mir reden. Ich meine, wir haben ja angeblich Fachkräftemangel, da muss man halt gucken, wenn solche Leute halt dann wirklich gut arbeiten und integriert sind, wie ich ja gerade sagte, dann kann man darüber nachdenken, die wirklich dauerhaft hier zu halten, solange sie Arbeit haben und sich benehmen. Aber die anderen Leute, die nicht wollen oder keinen Job haben, die nicht richtig Deutsch sprechen und auch nicht willens sind zu arbeiten, bitte geht nach Hause. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen, wenn in eurem Bereich, wo ihr daherkommt, in Syrien, ist auch ein großes Land, in den Bereichen, wo halt kein Krieg mehr ist, bitte haut ab. Ihr habt ja nichts mehr zu verloren, verschwindet einfach.
Also ich bin dafür, dass alle zurückgehen müssen, weil sie haben Asyl bekommen, solange es diesen Asylgrund gegeben hat. Der ist jetzt seit 4 Jahren erloschen in Syrien und Afghanistan. Und natürlich müssen wir diese Fachkräfte, diese Goldstücke, diese wirklich einzigartigen Koryphäen der Arbeit die Helden der Arbeit sozusagen, die müssen wir wieder in ihre Heimatländer zurückschicken, weil die werden dort ja händeringend gesucht. Ich meine, wir haben quasi die Besten der Besten aus Syrien und Afghanistan abgesaugt, ja, weil wir so gierig waren auf diese Fachkräfte. Und jetzt sind diese Länder am Boden, müssen wieder aufgebaut werden. Da müssen wir jetzt natürlich dafür sorgen, dass diese Fachkräfte wieder in ihre Heimat zurückkommen, damit sie dort blühende Landschaften bauen können. Und ja, deshalb bin ich für eine vollständige Remigration.
Ja, persönlich würde ich mich da vielleicht auch anschließen können, aber ich habe jetzt so ein bisschen vorher aus der Wirtschaftssicht gesprochen. Wenn die halt wirklich, die Wirtschaft sagt, okay, wir brauchen die Leute, die sind hier im Betrieben, die machen was, die tun,
ja, aber was machen die? Was machen die? Ja, ich kenne ein paar Vorzeigefälle, ja. Ein paar
Vorzeigefälle gezeigt. Okay, dann behalten sie halt die, wenn sie die brauchen. Das ist dann in Ordnung, weil die Wirtschaft ja mal ätzt, sie hätten keine Leute.
Ja, aber
okay.
Micha, ja. Das Problem ist, das sind diese paar Vorzeigefälle, die im Fernsehen gezeigt werden.
Ich weiß.
Ja, und wer weiß, wie viele das sind. Sind es vielleicht 1.000, sind es 2.000 oder sowas oder 3.000 ja. Bundesweit? Das ist kein Maßstab. Ja, das Entscheidende ist es, die Leute kommen her, die sprechen unsere Sprache nicht, die kommen aus einem anderen Kulturkreis, die können nicht teilweise nicht rechnen, lesen oder sonst irgendwas. Manche wollen nicht arbeiten, manche wollen nur schwarz arbeiten. Und selbst die, die arbeiten, die gehen ja keiner Tätigkeit bei uns hier nach, wo man sagen muss, jawohl, das bringt uns wirtschaftlich einen Mehrwert. Die bauen ja keine E-Autos oder Raketen oder Satelliten oder sonst irgendwas, sondern die arbeiten auf dem Bau, vielleicht räumen die Regale im Supermarkt ein oder noch niedrigere Tätigkeiten. Aber das Entscheidende ist, dafür haben wir genügend andere Leute. Da haben wir unsere eigenen Leute und dafür haben wir auch natürlich auch europäische Arbeitslose, die zu uns kommen und hier den Tätigkeiten nachgehen könnten. Da brauchen wir keine Spezialgoldstücke aus Afghanistan, Syrien oder Afrika. Das ist Quatsch, das sind keine Fachkräfte.
Ja, in manchen Punkten bin ich da bei dir, aber wo du sagst, dafür haben wir unsere eigenen Leute. Es gibt natürlich auch ein paar von unseren eigenen Leuten, die aber diese Einstellung haben, das sind mir zu niedrige Arbeiten oder ich verdiene halt nicht genug Geld, dass ich halt dann mit dem Bürgergeld gut klarkomme, gehe dann ein bisschen Schwarzarbeite und dann habe ich keinen Bock auf so eine Tätigkeit.
Ja gut, da muss man halt dann gegensteuern, da muss man halt dann das Bürgergeld streichen. Hm? So einfach ist das.
Ja, da muss man auch ran, da bin ich absolut bei dir.
Genau,
da muss man ran.
Ja. So ist das. So, wir haben noch einen Anrufer. Mal schauen, wer dran ist. Hallo, guten Abend.
Hallo, hier Steffen.
Ja, Steffen, hallöchen.
Ja, guten Abend, Steffen. Hallo.
Hallo.
Ja, Steffen.
Ja, ich hatte eigentlich noch ein anderes Thema.
Ah, Themawechsel. Willst du jetzt zum Thema was sagen, wo wir gerade drüber gesprochen haben?
Na, das ist eigentlich schon alles gesagt. Also.
Okay, dann kommen wir
mit da. Vielleicht ich noch einen Satz dazu. Genau das, was wir ja besprochen haben, wo die Merkel ja mit den Leuten da zusammensaß, beim Syrer, glaube ich, war es ja im Restaurant, da hatten sie ja genau, was du eben sagtest, Alex, diese Vorzeigeleute genau ausgewählt, die dann entsprechend auch wirklich was vorzuweisen hatten, die auch wirklich was konnten. Aber die Merkel würde sich natürlich auch nicht da hinsetzen mit irgendwelchen Leuten, die wirklich vielleicht schon vorher 3 Einbrüche gemacht haben, kriminell gewesen sind, irgendwelche Kriminalstatistiken haben, Drogen dealen oder sonstiges. Da hätte sie sich selber nicht hingetraut und hätte sich mit den Leuten an den Tisch gesetzt. Mit Sicherheit nicht.
Okay, Steffen, was hast du denn für ein Thema?
Also es geht jetzt erstmal um das Waffenrecht und den Six Needler. Habt ihr das mitbekommen, was da los ist?
Waffenrecht und was?
Six Needler. Das sollte eigentlich ein Naderevolver sein, erlaubt mit den 7,5 Schuhe, die legal sind.
Und ein Nadelrevolver?
Genau.
Was ist das?
Na, der verschießt so praktisch Blasrohrpfeile.
Mhm.
Und zwar sollte die Zulassung erfolgen, wurde dann von der PTW, also der Behörde, absichtlich verzögert, damit das Ministerium das Gesetz wieder verschärft. Jetzt ging der Streit immer noch weiter, hin und her. Also meistens von der einen Seite. Und der Minister Dobrindt hat den Besitzer der Firma, die das entwickelt hat, auch schon beleidigt. Und der
beleidigt? Mit was?
Ach, ja, ist nicht. Nicht alle Tassen im Schrank und was denn alles?
Naja, das ist, würde ich sagen, und keine Beleidigung.
Und hier der Ufia, der Sohn von dem früheren Ministerpräsidenten, der ist ja auch Rechtsanwalt.
Warum sagt der, warum hat er gesagt, er hat der Entwickler oder diese Firma, die das herstellt, da hat der Chef nicht alle Tassen im Schrank. Auf was bezog sich das?
Ja, wegen der Zulassung.
Ja, wieso?
Es geht um den Prozess der Zulassung, weil das absichtlich jetzt verhindert werden soll, mit allen Mitteln.
Ja, aber warum sagt dann der Dobrindt, dass der Chef nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Das verstehe ich nicht.
Weiß ich auch nicht, was die gegenseitig da haben, aber...
Mhm.
Und jetzt hat der Bouffier, also der Sohn von den früheren Ministerpräsidenten, dazu auch noch sich geäußert.
Bouffier.
Und Urheberrecht verletzt. Ja.
Von welchem Ministerpräsidenten?
Bouffier aus Hessen.
Ach, der Bouffier, der Sohn davon hat sich geäußert.
Ja.
Genau,
ja, ja.
Der ist auch Rechtsanwalt.
Mhm.
Aber auch mit Urheberrechtsverletzung. Ein Video als Einblendung und die Quelle nicht richtig genannt.
Mhm.
Da gibt es einen Riesenstreit, also ist echt was los. Das sollte eigentlich zur Selbstverteidigung, Selbstverteidigung sein, das Gerät.
Ja.
Und jetzt ist natürlich geht es um richtig viel Geld. Die wurden ja schon hergestellt, die Teile.
Und also da möchte ich eh was zu sagen zum Thema Waffenrecht. Das ist jetzt auch wieder mein subjektives Ding. Also ich habe aber auch gelesen im Koalitionsvertrag, dass ja da auch wieder Verschärfungen eintreten sollen. Da wollen sich die Schwarzen und die Roten dann nochmal zusammensetzen. Und da sollen wohl wahrscheinlich auch wieder Einschränkungen im Waffenrecht dann auch wieder geben. Die machen das natürlich immer unter dem Aspekt, ja, sie wollen ja unsere Sicherheit erhöhen, damit nicht die falschen Leute an die Waffen kommen. Aber ich persönlich denke immer, gerade in diesen Zeiten, wo wir eben drüber sprachen, diese ganzen Anschlagsserien, wo man im Endeffekt mittlerweile schon überall Angst haben muss, egal wo man hingeht, in Freibädern, in ICEs, auf öffentlichen Veranstaltungen, Plätzen oder sonstiges, dass die Menschen natürlich ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, weil der Staat sorgt nicht mehr dafür, dass ich mich in diesem Staat sicher fühlen kann. Also muss ich vielleicht auch selber dieses Ding zur Selbstverteidigung in die Hand nehmen. Ich habe persönlich auch vor einem halben Jahr einen kleinen Waffenschein beantragt. Der ist noch in der Prüfung. Ich habe leider seitdem nichts mehr gehört. Und ich denke mal, man hat ja auch gelesen, die Statistiken, dass viele Deutsche mittlerweile die Anzahl der kleinen Waffenscheine, der Beantragungen ansteigt, weil die wahrscheinlich das gleiche Bedürfnis haben wie ich, da man sich mittlerweile in diesem eigenen Land nicht mehr sicher fühlt. Und die Politik steuert aber genau das Gegenteil wieder davon. Die wollen im Endeffekt lieber diese Waffenscheine begrenzen oder am liebsten ganz abschaffen, habe ich so den subjektiven Eindruck, weil, keine Ahnung, damit wir uns am besten dann gar nicht mehr verteidigen oder wehren können gegen unsere ganzen Goldstücke, damit wir dann irgendwie ja alle dann schön irgendwie im Krankenhaus liegen oder noch schlimmer die Gänseblümchen von unten beschauen können. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also da ist das in Amerika ja wieder ganz anders. Da hat jeder das Grundrecht, auf eine Waffe zu tragen. Zumindest in Texas ist das so. Was ich übrigens viel besser finde.
Okay, aber also, dass diese Waffe jetzt eventuell nicht genehmigt wird, das kann ich schon vielleicht nachvollziehen, weil wenn die Pfeile oder spitze Nadeln verschießt, dann klingt das ja schon erstmal gefährlich, ne?
Ja, den speziellen Pfeil, da kann ich auch nichts zu sagen.
Und wenn die
Firma... Da wurden aber ganz schön Tricks verwendet bei dem Test im Ministerium.
Welche Tricks denn?
Also die Westen, die sind überhaupt nicht sicher. Da gab es auch Videos zu. Da kommt eigentlich alles durch oder fast alles durch, die da verwendet werden. Die Nadeln, da wurden auch extra welche besorgt für und.
Naja, gut, okay, also da wird natürlich alles versucht, ob man das rausgeben kann, weil ja dann Täter eventuell auch diese Tricks anwenden könnten. Also ist es gefährlich sozusagen. Und jetzt hast du gesagt, die Firma hat schon welche hergestellt.
Genau.
Gut, das ist unternehmerisches Risiko. Kann ich jetzt auch noch kein Problem erkennen.
Aber dass eine Behörde da richtig missbaut, normalerweise darf eine Behörde doch kein Gesetz verändern. Die müssen das anwenden.
Ja, welchen Mist hat denn die Behörde gebaut? Das ist mir noch nicht.
Die hätten das zulassen müssen.
Naja, wenn es gefährlich ist, wenn das sogar Schutzwesten durchschlägt, ja, dann würde ich sagen, es ist schon sehr gefährlich.
Nee, das ist ja eine.
Weil wenn du auf jemanden schießt, der gar keine Schutzweste anhat, dann ist der ja wahrscheinlich schwer verletzt.
Ob das so viel ausmacht, weiß man nicht.
Mhm. Ja, aber das haben die ja in dem Test anscheinend festgestellt.
Ja, aber die hätten das nach dem aktuellen Gesetz oder nach den Verordnungen und so weiter zulassen müssen.
Wahrscheinlich, weil diese Art der Waffe wahrscheinlich noch nicht von dem Gesetz erfasst worden ist. Aber wenn man aber dann feststellt, da kommt eine neue Art von Waffe und die ist sehr gefährlich, die tut sogar Schutzwesten durchschlagen, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, oh, also das können wir jetzt nicht zulassen und da haben wir eine Lücke in unserem Gesetz und die Lücke müssen wir halt dann einfach schließen. Also da muss ich sagen, Das kann ich sogar nachvollziehen, finde ich.
Aber im Eilverfahren dann so?
Bitte?
Aber im Eilverfahren, das geht ihm gar nicht.
In welchem Eilverfahren? Dafür, was für ein Eilverfahren?
Das Gesetz wird ja extra nur für diese Waffe geändert.
Ja, aber wenn es eine neue Waffe gibt, stell dir mal vor, es gäbe jetzt, nächste Woche kommt irgendeiner auf die Idee, baut irgendeinen Phaser, ja, mit dem du Menschen im Umkreis von 100 Kilometern einfach pulverisieren kannst. Und da ist halt irgendein Laser drin und es wird als LED-Spaßwaffe verkauft, um den Nachbar zu ärgern, dann wird man das Gesetz natürlich auch ändern. Ne? Also die Technik schreitet voran und dann müssen halt auch Gesetze angepasst werden. Also ich kann da noch gar keinen Skandal jetzt erkennen. Ja?
Und nur für den Hersteller. Nur für den einen Hersteller.
Für den Hersteller ist es blöd, der muss halt dann schauen, ob er seine Waffen, die er schon produziert hat, irgendwo in Asien oder sonst irgendwo in anderen Ländern.
In Amerika
oder irgendwas verkaufen kann. Aber ich meine, wenn der vorher schon welche produziert, bestellt oder sonst irgendwas, aber noch keine Zulassung hat, und ich meine, wenn jemand sowas herstellt, dann muss er ja auch damit rechnen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Ne?
Also ohne den Fall jetzt zu kennen, also deswegen kann ich da im Detail jetzt auch nichts dazu sagen. Aber die Frage ist ja wirklich, man hört ja so ein bisschen daraus, man könnte vielleicht jetzt auf den Trichter kommen, dass man da jetzt suggerieren würde, dass die Behörde absichtlich das versucht hat, schlecht zu machen mit der Weste, dass man vielleicht Westen genommen hat, die jetzt leicht durchlöchert werden können oder von der Substanz her halt nicht so das hergeben, damit diese Waffe halt als gefährlich deklariert werden könnte. Mhm. Das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt beim Steffen da rausgehört habe, dass die Firma vielleicht jetzt so argumentieren könnte. Also, dass die Behörde praktisch deswegen irgendwie so halt versucht, so ein bisschen so zu drehen in diese Richtung, damit sie halt dieses Ding verbieten können. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Na, genau so.
Ja, siehst du, genau.
Ja, und es sollte frei verkäuflich werden, sozusagen.
Genau,
erlaubnisfrei. Ja. Okay, das wäre ja dann wunderbar. Dann können sich unsere Goldstücke noch diese Waffe auch noch kaufen. Dann haben sie es im Zug noch leichter.
Ja, die Kriminellen haben sowieso scharfe Waffen, Feuerwaffen.
Ja, aber jetzt unsere Fachkräfte, die haben ja meistens, wie gesagt, Hämmer, Messer und Äxte. Und
das
keine,
gefährlicher.
Und keine Distanzwaffen, das wäre ja dann eine Distanzwaffe, ne?
Alex, nochmal ganz kurz. Ich kenne das vom Nahkampf von früher noch. Wenn man angegriffen wird mit jemand, der ein Messer hat, selbst wenn man einen Stock hat oder sowas dabei, keine Chance. Messerangreifer ist immer stärker.
Ja. Ja, weil da langt einfache Schnitte und so und
schnelle Bewegungen und dann
genau. Drum sind die Messer ja auch so beliebt, ne? So eine Axt ist schwierig rumzutransportieren und so, ja.
Aber mit Zähl geht's ja.
Aber sicherlich klar, so nach einem Messerangriff braucht man ja auch dann auch noch Gerätschaften, um das Opfer zu zerteilen und sowas. Das ist muss man schon dabei haben, denke ich mal. Auch und vor allen Dingen jetzt, dass der Typ das natürlich in dem ICE dabei hat. Ich meine, Bahnfahren ist so gefährlich. Ich meine, dass du da natürlich deine Äxte mitbringst und eine Kettensäge und so Zeugs, das kann man schon verstehen. Ne?
Aber der Angreifer ist klimaneutral gefahren.
Das ist natürlich die Hauptsache. Ne? Und so eine Axt ist ja auch relativ klimaneutral. Ne?
Genau.
Also hören sich da die Bilder, sag ich da eben schon gesagt, wenn man sich die vor Augen nochmal hält, wie das da beim Sturzi war, halt mit dem Polizisten, mit welcher Arschstelligkeit der Typ, der war ja wirklich sowas von fix. Ich hatte wirklich den Eindruck, Bruce Lee ist wieder aus dem Grab auferstanden, so fix und schnell war der Typ mit dem Messer, ja. Und das setzt für mich auch voraus, wenn man die Videos ja gesehen hat, dass er das wirklich wahrscheinlich Wochen, Monate lang zu Hause an irgendeinem Dummy geübt hat wahrscheinlich. Und das ist genau wie er sagt, wenn man der Sache halt ausgesetzt ist. Und dann kommt noch hinzu, dass man in dem Moment gar nicht damit rechnet. Genau wie Alex eben sagte, man ist vielleicht noch sogar eine halbe Sekunde oder so erstarrt, dass man gar nicht weiß, wie man dann reagieren soll und schon ist man tot. Ja. Also das ist wirklich grauenhaft. Also wenn ich mir die Videos habe ich noch vor Augen, der Täter, wie mit welcher Brutalität, mit welcher Schnelligkeit, der da auf dem Polizisten da wirklich da abgestochen hat, mit welchem Hass und mit welchem Geschicklichkeit und mit welchem Professionalität und ich sag ja, das ist ganz, ganz, ja, es ist genau wie der Steffen sagt, also es ist eigentlich sogar noch schlimmer wie eine Pistole letztendlich.
Ja, und irgendeine, glaube ich, Polizeibehörde hatte jetzt Tipps gegeben, dass wenn es zu so einem Messerangriff kommt, wie man sich da verhalten soll. Ja, also, und ein Tipp ist der, dass man einfach singen soll.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, singen, man weiß nicht genau, was man singen soll, ob das jetzt dann islamische Klänge, ob man islamische Geräusche von sich geben soll. Man soll jedenfalls singen, also alle Leute, die drumherum stehen, sollen anfangen zu singen, um den Täter zu verwirren.
Verunsichern, ja.
Ach, wo habe ich gesehen, bei dem Ludger K., genau, der hat so ein Comedy-Video gemacht, die gestern oder vorgestern, und er hat es auf seiner Bühnenshow präsentiert, und es war noch ein zweiter Tipp dabei, der so ähnlich blödsinnig ist, aber ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, was es war. Es ist jedenfalls nicht weglaufen gewesen, aber singen oder ja, das zweite weiß ich leider nicht mehr. Aber kann
also
man sich...
Also ja. Koran zu singen, ja?
Nein, das hat die Polizei nicht eben vorgegeben, welches Liederbuch man dabei haben soll.
Ach so, na gut.
Also ich kann mir ja schon vorstellen, dieser psychologische Effekt, wenn du wirklich dann so eine Veranstaltung hättest, da sind 30 Leute drumherum und die fangen auf einmal an, alle meine Entchen zu singen, dass der Täter natürlich erstmal da verunsichert wird, ja, kann ich mir schon dieser psychologischen Geschichte, kann ich mir schon gut vorstellen, ja, also. Ja.
Die Frage ist nur, wie lange? Ja, eine Sekunde oder zwei und.
Aber die können manchmal entscheidend sein, Alex, dass man den wirklich gleich dann überwältigen könnte.
Ja, aber es ist dann schwierig, dann, wenn du singst, dann rennst du vielleicht nicht weg, ne? Naja, also.
Oder das ist, kommt vielleicht darauf an, wer singt.
Das sind halt diese ganzen Schwachkopfgeschichten, wie auch diese Plakate für die Freibäder und irgendwelche anderen komischen Geschichten, wo man nur den Kopf schütteln kann, ne?
Ja, es führt keinen Weg drumherum, wie ich es eben gesagt habe. Die Leute haben ja nichts mehr verloren. Da, wo kein Krieg mehr ist, geh nach Hause. Ja. Geht nach Hause. Wir sind satt. Wir deutsche Bevölkerung, wir sind satt. Wir haben euch alles gegeben. Wir haben euch Obdach gegeben. Wir haben euch Essen gegeben. Wir haben euch Trinken gegeben. Wir haben euch Geld gegeben. Wir haben euch durchgefüttert. Wir haben eure Kultur ein Stück weit in unserem Land ertragen, die eigentlich gar nicht hier hingehört und mit der wir auch nicht seit 1000 Jahren konform sind. Aber jetzt ist gut, verschwindet. Haut endlich ab. Also ich kann nur als Deutscher sagen, ich habe die Nase gestrichen voll und ich würde dann auch in der Fernsehkamera sagen, und wenn der Arbeitgeber mir da versuchen würde, irgendwelche Probleme zu machen, soll er machen. Dann sehen wir uns vom Arbeitsgericht wieder. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, wirklich.
Ja, also ich, weil wir jetzt in den letzten Wochen ja auch öfters mal spekuliert haben, wie schaut's aus mit der AfD, wie wird sich das weiterentwickeln, warum ist die CDU jetzt so stark in den Umfragen, und ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so eine Trendwende einsetzt. Ja, zum einen haben wir den Friedrich Merz, der, glaube ich, seit gut etwa 60 Tagen im Amt ist, ja, und eigentlich noch gar nichts großartig erreicht hat, außer seine vielen gebrochenen Wahlversprechen. Bei Welt hat man, glaube ich, gesagt, das sind zwei Wahlversprechen, die gebrochen sind. Wir hatten letzte Woche ja mehr gefunden. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Haben wir nämlich die Fakten gecheckt. Und Fakt ist aber, der Merz ist 60 Tage im Amt. Was hat er erreicht? Eigentlich fast nichts, muss man sagen. Während der Trump Vollgas gibt, jetzt macht er da noch seinen Alligator Alcatraz da auf, ja, um Tausende von Menschen abzuschieben. Also der
und
Trump,
Steuerreform.
Der Trump gibt ja wirklich vom Tag 1 gibt der Gas, ja, dass der deutsche Politiker muss ja, der schaut ja zu und weiß gar nicht, was ist denn da los eigentlich? Ein Wahlversprechen nach dem anderen wird umgesetzt, und wir hatten letzte Woche ja lange drüber gesprochen, wie schaut's aus mit den Wahlbetrügereien vom Lügenmerz, und wir sind dann nochmal hergegangen und haben uns das Wahlprogramm genau angeschaut der CDU, weil das Wahlprogramm ist ja das, was für den Wahlbetrug entscheidend ist, und wir hatten ja ein paar Anklagepunkte hier aufnotiert gehabt. Einige haben sich als falsch herausgestellt, und es sind aber auch ein paar dazugekommen. Und ich möchte mal ganz kurz, nur noch mal der Vollständigkeit halber, schnell ganz kurz die Anklagepunkte gegen den Friedrich Lügenmerz vorlesen, welche Wahlverbrechen er begangen hat, also Wahlbetrügereien. Da war zum einen vorsätzlich und geplant der Wahlbetrug mit der Schuldenbremse. Da steht im CDU-Wahlprogramm drin. An der grundsätzlichen Schuldenbremse halten wir fest. Sie stellt sicher, dass Lasten nicht unseren Kindern und Enkel aufgebürdet werden. Also das, ja, und das interessiert den Merz natürlich jetzt gar nicht mehr. Jetzt will er die Kinder und die Enkel also belasten. Das ist also der erste, das war der erste gravierende, bekannte Wahlbetrug. Und wie gesagt, wie wir ja wissen, jetzt vorsätzlich geplant, auch schon vor der Wahl. Der zweite Punkt ist, Grenzkontrollen, um illegale Einreisen zu verhindern, ist, wie wir wissen, nicht der Fall. Wer reinkommt, kann dann trotzdem Asyl beantragen. An der Grenze werden nur ganz wenige zurückgewiesen. Und jetzt wissen wir ja auch seit ein paar Tagen, wenn man mit dem Flugzeug kommt, alles nix Problem, dann bist du da und kannst auch gar nicht mehr abgeschoben werden. Flugzeugeinreise ist also jetzt der große neue Trend. Also es war das zweite Wahlversprechen, was gebrochen worden ist.
Ein Satz dazu, der Wadepool, der holt uns ja jetzt noch mehr Afghanen nach Deutschland mit den Maschinen, genau wie das du gerade sagtest, weil wir ja als Bundesregierung ja denen noch versprochen haben, die hierher zu holen, obwohl die ja da versprochen haben, im Koalitionsvertrag, ja, wie du sagtest, die Sache eigentlich einzudämmen.
Moment.
Und trotzdem holt der Wadepool die eigentlich wieder hin.
Moment, Koalitionsvertrag ist nicht Wahlversprechen. Ne? Das ist, Koalitionsvertrag hat damit nichts zu tun. Es geht um den die Wahlversprechen der CDU, die pur und knallhart gelogen und gebrochen worden sind. Koalitionsvertrag ist was anderes. Das ist nur Wischiwaschi. Ist ja auch kein Wahlbetrug. Ne? Das war ja nach der Wahl der Koalitionsvertrag. Aber du hast recht, was du gerade erzählt hast. Allerdings muss man auch dazu sagen, zu den Afghanistan-Fliegern steht im Wahlprogramm von der CDU nichts. Da habe ich nämlich extra noch nachgeschaut, weil ich auch gedacht habe, das könnte auch ein gebrochenes Wahlversprechen sein. Ist aber nicht der Fall. Das dritte gebrochene Wahlversprechen ist der Asylstopp. Da steht im Wahlprogramm drin, wir setzen einen faktischen Aufnahmestopp sofort durch. Dazu weisen wir diejenigen an den Grenzen zurück, die aus einem anderen EU-Mitgliedstaat Schengen-Raum einreisen und bei uns einen Asylantrag stellen. Ganz klar, Wahlbetrug Nummer 3, Wahlbetrug Nummer 4, wir senken die Stromsteuer und Netzentgelte für alle, das ist also sozusagen der vierte Punkt. Dann Wahlbetrug Nummer 5, wir schaffen das Heizungsgesetz der Ampel ab. Das ist ja jetzt schon deutet sich so an, dass es nicht abgeschafft worden ist oder abgeschafft werden soll. Das wäre also dann jetzt nochmal, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Punkt. Der 6. Punkt ist, Politikwechsel links ist vorbei. Das steht nicht im Wahlprogramm, hat der Merz aber auf der Bühne ja medienwirksam von sich gegeben. Wir wissen, links ist nicht vorbei. Links regiert mit. Ist also das 6. gebrochene Wahlversprechen. Jetzt kommen wir zu Nummer 7. Ist schwierig, ich habe es nicht durchnummeriert, aber es wird immer mehr. Wir schaffen den Rest-Soli ab. So steht's im Wahlprogramm. Wir wissen, er wird nicht abgeschafft. Also der nächste Wahlbetrug. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das Bürgergeld schaffen wir ab und ersetzen es durch eine neue Grundsicherung. Vermittlungsvorrang führen wir wieder ein. Wer nicht bereit ist, Arbeit anzunehmen, ist auch nicht bedürftig. Dann muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden. So steht es im Wahlprogramm der CDU. Jetzt zeichnet sich ja schon ab, dass die SPD-Dame, Bärbel Baas, glaube ich, heißt die, die neue Arbeitsministerin da auf die Bremse drückt und wahrscheinlich diese Verschärfung nicht kommen. Zumal jetzt auch Leute herausgefunden haben, dass es diese Verschärfungen eigentlich schon, glaube ich, seit 3 Jahren gibt, aber so gut wie nie angewendet worden sind. Also ist dann gar keine Veränderung, ist die nächste Wahlbetrug. Und dann haben wir noch einen Wahlbetrug sozusagen, der sich so ein bisschen abzeichnet, ne? Das ist nämlich der, wir setzen die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf 7%. Das ist versprochen worden und einen Termin dafür gibt's aber noch nicht. Scheint auf die lange Bank geschoben zu werden. Das könnte also ein weiterer Anklagepunkt gegen den Wahlbetrüger Friedrich Merz sein. Ja, die Liste ist also schon lange. In 60 Tagen hat er da also eine Menge auf sein Kerbholz geladen und ich bin mir ganz sicher, da werden noch 10 weitere Punkte die nächsten Monate folgen.
Vielleicht sollte man mal auflisten, an was sich Merz mal gehalten hat.
Ja, er hat das gesagt, er möchte Kanzler werden, da hat er sich dran gehalten.
Aber sonst?
Also ich unterstelle ihm sogar eine gewisse Böshaftigkeit und wirklich Hinterfotzigkeit, weil ich behaupte einfach mal, ich weiß es natürlich nicht, war nicht bei den Gesprächen dabei im Kanzleramt diese Woche, aber nimm doch alleine dieses Ding mit der Stromsteuer.
Ja.
Die Tage vorher hieß es ja aus den Reihen der CDU, also wir werden das Ganze nochmal prüfen, ergebnisoffen und wenn es gegenfinanziert ist, dann können wir uns eventuell doch eine Senkung vorstellen. So, wie gesagt, meine subjektives Empfinden ist einfach, dass die wahrscheinlich sich vorher mit der SPD klammheimlich schon darauf verständigt haben, wir werden es sowieso nicht machen, ja, aber wir geben der Bevölkerung nur suggerieren, der einfach wieder, dass wir einfach mal darüber sprechen und damit wir jetzt nicht ganz blöd dastehen, dann sagen wir einfach, ja, ja, und wir gucken mal, was noch in der Schatulle ist, was wir noch draufpacken können, und am Ende kam ja dann bei raus, nö, also wird gar nichts verändert und es wird gar nichts gemacht, es wird dann in Aussicht gestellt, vielleicht 2027, wenn es denn die Finanzlage zulässt, dann nochmal drüber nachzudenken. Ja, klar, im Endeffekt verarschen die Leute nach Strich und Faden, weil ich glaube, das war vorher schon ausgeklüngelt mit der SPD. Die hatten gar nicht vor, jetzt, also im Zuge dessen, der letzten 2-3 Wochen, dass sie die Stromsteuer senken wollten. Jetzt ging es nur darum, für beide Parteien glimpflich aus der Sache rauszukommen, damit sie ihr Gesicht einigermaßen wahren konnten. Das ist mein Eindruck.
Naja,
das ist einfach bösartig und hinterfotzig.
Ich glaube es nicht, weil ja der Koalitionsvertrag noch fast druckfrisch ist. Und dann hätte man das in den Koalitionsvertrag gar nicht reingeschrieben. Aber der Druck in der CDU ist schon groß, dass diese Stromersparnis kommt. Und ich muss auch sagen, am letzten Freitag bin ich auch davon ausgegangen, da wird sich die CDU jetzt noch durchsetzen, um einfach nicht ganz blöde dazustehen. Aber interessanterweise haben sie das nicht geschafft, ne? Das heißt, die SPD hat die wieder an den Eiern vom Merz gezogen. Der hat Aua geschrien und hat gesagt, okay, dann verzichte ich damit. Und wahrscheinlich ging es ja darum, wie können wir es gegenfinanzieren, und da ist halt die SPD anscheinend nicht bereit gewesen, irgendwo irgendwelche Einsparungen zu machen, und dann ist der Merz halt wieder eingeknickt. Das ist für ihn natürlich, also ich finde es auch positiv, muss ich jetzt gestehen, ja, weil das sind alles Dinge, die beim Volk eben ankommen. Und deshalb sehe ich da jetzt so eine gewisse Trendwende für die AfD. Wir haben ja jetzt die Insa-Umfragen gehabt, jetzt vor ein paar Tagen, dass die AfD wieder 0,5 Prozentpunkte zugelegt hat. Die CDU allerdings auch. Aber die anderen Parteien haben dafür verloren. Und ich glaube, jetzt, wo man jetzt merkt, okay, der Merz lügt, der Merz betrügt, der Merz hält sich nicht an seine Wahlversprechen, und selbst die einfachsten Dinge jetzt, wie zum Beispiel diese Stromsteuersenkung, ich glaube, die würde so 5 Milliarden, habe ich im Fernsehen gehört, kosten. Dafür ist kein Geld da. Das zeigt einfach, dass der Bürger verarscht worden ist, und das sind Dinge, die beim Bürger dann diese Reaktion auslösen, dann die AfD zu wählen. Und das Interessante ist, diese 5 Milliarden, was höre ich vorhin in den Nachrichten? Der Trump hat mit Putin telefoniert, das lief nicht gut. Trump hat dann mit dem Scholz mit dem Lügenmerz telefoniert, und der Lügenmerz hat dem Trump gesagt, oh, wir brauchen aber irgendwas für die Ukraine, denen geht's schlecht. Und der Merz hat dann gefragt den Trump, ob wir Deutschen sozusagen auf unsere Kosten für unsere Freunde in der Ukraine 2 Patriot-Abwehrsystem-Ausstattungen kaufen können von den Amerikanern, weil wir, wie gesagt, keine mehr haben. Und die Amerikaner noch welche übrig haben, und das überlegt sich jetzt der Donald Trump. Kostenpunkt 400 Millionen Euro pro Stück, sind also 800 Millionen Euro, allerdings noch ohne Munition. Sprich, unser Lügenmerz hat gerade mindestens 1 Milliarde Euro ausgegeben, um sie der Ukraine zu schenken. Vielleicht sind sogar 1,5 Milliarden mit entsprechender ausreichender Munition für diese beiden Patriot-Abwehrsysteme. Da ist das jetzt plötzlich 1,5 Milliarden Euro da, aber für die Stromsteuersenkung waren sie noch wenige Minuten vorher nicht da, ja. Und das sieht man ganz einfach. Es ist wie immer, der Bürger ist der Gearschte. Und das ist auch völlig egal, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, weil Wahl ist ja erst wieder in knapp 4 Jahren. Verstehst du? Und bis dahin hat es der normale Bürger vergessen. Und deshalb schreibe ich das alles schön auf diesmal, damit die ganzen Anklagepunkte und Wahlbetrügereien sozusagen, dass ich mich da auch noch in 4 Jahren dran erinnern kann, wenn wir dann wieder Radiosendung haben und dann nochmal der Merz nochmal versucht anzutreten.
Ja, nächstes Jahr sind ja noch.
Oh. Ja, Steffen. Nächstes Jahr sind ja noch Landtagswahlen, also
da wird sich auch noch was verändern. Ja, ich denke mal, bis dahin wird die Stimmung schon sehr, sehr schlecht sein, ja, weil wir haben ja immer noch sehr viele Insolvenzen und eine Menge andere Probleme. Also ich denke schon auch, dass diese 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass die schön werden.
Also das ist ja genau das, was ich eben meinte. Das ist bezogen auf die Goldstücke, wie ich eben sagte. Man hat die Nase voll und mit dieser ganzen Verarschungspolitik, die diese Regierung jetzt auch wieder genau wie die Ampel vorher mit uns Bürgern abzieht, hat man genauso die Schnauze voll. Ja, im Endeffekt, genau wie du sagst, Alex, ja, für die ganze Welt ist Geld da, nur für die eigenen Bürger ist keine Kohle da. Die CDU hatte einen vernünftigen Vorschlag, hatte ich dir eigentlich gelesen vorher, in diesen Verhandlungen mit der SPD. Die wollten vorschlagen, dass sie die Förderung für die Wärmepumpen, Förderung da ein bisschen kürzen, damit sie das Geld gehabt hätten, um die Stromsteuer zu senken. Anscheinend haben sie sich nicht drauf eingelassen, wie auch immer. Aber genau was du sagst, Alex, ja, ne, da wird wieder eine Million oder eine Milliarde oder anderthalb Milliarden wieder für die Ukraine ausgegeben, plus das, was ja schon, glaube ich, für die Ukraine ausgegeben worden ist, die ganzen Milliarden. Man ist es einfach satt. Ich bin ehrlich, ich habe natürlich vielleicht als Verbraucher, hätte ich vielleicht 50, 60 Euro im Jahr Ersparnis dadurch. Die machen mich nicht reicher, da geht es gar nicht drum. Es geht aber um die Symbolik dahinter, dass man einfach dem eigenen Volk, das arbeitende Volk, mal auch mal eine Kleinigkeit zukommen lassen sollte und nicht nur immer das Geld ins Ausland verschenkt oder irgendwelchen Ausländern hinterher wirft. Ja, darum geht's.
Es geht sogar um mehr. Es geht sogar um mehr, weil es ist ja so, der Solidaritätszuschlag, der mal eingeführt worden ist, ja, da wurde uns versprochen, der kommt nur auf Zeit und ist bis heute nicht abgeschafft.
Genau.
Das zweite ist es, die CO2-Steuer ist eingeführt worden. Mit dem Punkt, muss man sich keine Sorgen machen, das trifft dann eher den Porsche-Fahrer, aber der Bürger wird entlastet, indem er das Klimageld bekommt.
Genau.
Das wurde dann verschoben, weil IBAN-Nummer ist sehr lang, da sind die Computer im Finanzministerium überlastet. Jetzt hat man ja gesagt, ja, jetzt waren die Bürger eh schon sehr ruhig und dann können wir es jetzt ganz verzichten. Und das heißt, diese Entlastung für die CO2-Steuer ist nicht gekommen und die Strompreissenkung jetzt sozusagen, die Stromsteuersenkung wäre ja ein Ausgleich gewesen, zum einen für den teuren Strom, den wir haben durch die erneuerbaren Energien und natürlich auch ein kleiner Ersatz für die CO2-Steuer. Aber entscheidend ist, der Bürger wird immer nur belastet und er darf niemals entlastet werden. Nie. Nur Ausländer dürfen entlastet werden und genau. Es darf darfst so viel Geld, wie du möchtest, ins Ausland senden, aber der deutsche Bürger, der darf auf keinen Fall den Geruch von Steuersenkungen oder von Steuergeschenken oder von irgendwelchen finanziellen Vergünstigungen bekommen, weil sonst fragt er, ich will noch mehr haben. Der deutsche Bürger soll mehr arbeiten. Ja, also ich meine, wer eben CO2, wenn jetzt alles zu teuer ist, hat ja der Merz schon gesagt, da gibt's ganz einfache Lösungen. Wer keine Kohle mehr hat und sich die ganze Scheiße nicht leisten kann, der soll halt einfach länger oder mehr arbeiten. Ich meine, der Tag hat ja 80, 90 Stunden. Also die Woche.
Na, Lindemann hat ja gesagt, die Rentner arbeiten zu wenig.
Genau, wir arbeiten auch zu wenig. Ja, Flaschen sammeln und noch drei Jobs, ich meine, das ist ja wie Urlaub.
Das Ding ist ja auch, was du immer sagst, Alex, ich meine, jetzt, klar, die SPD hat verloren, ich glaube, in der Forsa-Umfrage waren sie jetzt nur noch bei, Vorschussgruppe Wahlen, waren sie nur noch bei 13, da war jetzt die aktuellste Umfrage, ich glaube, von heute oder gestern, aber dafür ist die CDU jetzt auf 30 hochgegangen, das heißt, die Wähler, die von der SPD abwandern, die rennen dann jetzt wieder zur CDU. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Aber ich habe wieder persönlich für mich auch nochmal mir Gedanken darüber gemacht und vielleicht ist da auch die Erklärung wieder gar nicht so weit weg. Also ich muss da ein bisschen wieder auf meine eigene Familie hier zu sprechen kommen, meine Schwiegereltern wieder, die haben halt einen riesen Freundeskreis und diese ganzen Leute, wie gesagt, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, da wäre auch nicht ganz fair, aber es sind alles Leute, denen geht's ganz gut, die sind ja auch die Babyboomer-Generation, die haben gute Renten, die haben alle Häuser, die fahren alle dicke Autos, die fahren alle 7, 8 Mal im Jahr in Urlaub oder weg oder wie auch immer, das heißt, denen ist das egal, wenn der Strom mal eben 20 Cent teurer wird, die Kilowattstunde, dann zahlen halt 80 Euro mehr im Jahr Strom, das merken die gar nicht. Das interessiert die auch letztendlich nicht großartig. Und das sind genau die Leute, die auch weiterhin ihre CDU wählen werden. Ein paar Versprengte wählen halt die SPD. Und ich glaube, dass diese Generation, so sehr ich denen das auf der einen Seite ja menschlich gönne, aber denen geht es einfach zu gut. Diese Generation, die müssen wahrscheinlich dann irgendwann mal wegsterben, dass die Leute, die das Geld halt da hatten, die das im Endeffekt dann nicht verstehen, dass dieses Land am Ende ist. Ja, die sind am Ende im Prinzip und die saugen das Letzte noch für sich da raus, denen geht's noch gut und alles, was dann nach denen kommt, die können dann gucken, wie sie jetzt hier Schiffbruch erleiden und über die Wupper gehen. Ja, aber das ist, glaube ich, dieses ganze Ding. Ich glaube erst, dass sich vielleicht was da ändern könnte, wenn diese Babyboomer und die noch älter sind, da leben ja auch noch ein paar davon, diese Nachkriegsgeneration und so, wenn die halt alle verstorben sind, dann wird's vielleicht mal besser. Aber dann kann natürlich sein, dass unser Land wirklich so wirtschaftlich am Boden liegt, dass wir gar nichts mehr reißen können. Selbst mit einer AfD-Regierung, dann ist wahrscheinlich alles so sehr den Bach runtergegangen, dass die Industrie ist abgewandert, wir haben gar keine wirtschaftliche Kraft mehr und auch kein Know-how mehr und so, dass wir wahrscheinlich gar nichts mehr retten können. Vermutlich.
Ja, ja. Ja, ihr habt ja auch die Geschichte gehört, dass in Köln die Spielplätze umbenannt werden sollen Spiel- und Aktionsfläche. Und da sollen 700 Schilder ausgewechselt werden. Ich habe mal gehört, was so ein Straßenschild kostet. Also wir reden da schon von großen Summen. Außer mal die Stadt Köln vorher auch schon irgend so eine Umfrage oder irgend so eine Studie in Auftrag gegeben, die auch schon irgendwie 10.000 Euro oder mehr verschlungen hat. Da muss man sich überlegen, ja, die Städte sind klamm, ja, die können nichts machen, aber da wollen die dann 700 Schilder auf den Schrott schmeißen und neue ranschrauben. Wahrscheinlich kostet der ganze Spaß 100.000 Euro mit Arbeitszeit und den Schildern.
Ich glaube, so ein Schild kostet 300-400 Euro, meine ich.
Ja, ne? Also das ist ein Wahnsinn, ja. Und dann siehst du Bürger aus Köln vor der Kamera, die erzählen, ja, hallo, die ganzen Spielplätze, die sind alle außer Betrieb, weil kein Geld da ist, um die zu pflegen oder sonst irgendwas. Also da sieht man, das ist dieser galoppierende, woke Wahnsinn. Und das ist, das wird dauern. Also ich bin ja jetzt auch mal froh, wie heißt dieser neue Minister da?
Ja, mit W. Wärmter.
Ich komme jetzt leider auf den Namen nicht. Ja, ne? Ja, aber der war ja auch bei der Maischberger jetzt, glaube ich, die Woche. Ne?
Kulturminister, ja.
Und hat die Küchenhilfe da von den Grünen zusammengestürzt, die Göring, die Frau Göring, Eckart, ne?
Ja.
Und die eckige Göring. Und da muss ich auch sagen, also das hat er großartig gemacht, ja, weil der das so schön ruhig und der hat die ganzen Fakten da und der kann das gleich aufzählen. Da merkst du, wie die Göring gekocht hat und du hast auch gemerkt, wie die Maischberger eigentlich kocht, aber der setzt sich da rein und erzählt es und natürlich die Zuschauer merken, also das ist für mich auch einer der Highlights in dieser Koalition, der Weimer heißt der, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie so.
Und der Dobrindt auch, aber wobei natürlich der unterm Strich tut seine Migrationspolitik jetzt nichts verändern. Ne? Das wird sich bald auch in den Zahlen zeigen. Und dann wird da der Zauber dieses Dobrindts auch etwas weg sein. Aber das sind so die beiden, die ich als Lichtblick sehe. Aber der Merz, der war ja auch bei der Maischberger. Und also der Merz, vielleicht ist der jetzt auch schon im Alter, wo da so ähnlich wie beim Scholz da wegen der Demenz. Also der Scholz hat sich ja nichts erinnert. Aber der Merz möchte sich ja an vieles auch nicht erinnern, ne? Also wurde ja auch auf die Wahlbetrügereien angesprochen und da hat er gesagt, ja, also der schwurbelt sich da schon aus der ganzen Sache raus. Aber wie gesagt, das ist egal, das sind alles Konjunkturprogramme für die AfD und ich glaube, der Lack, dieser frische Duft des Neuwagens sozusagen, den die Bundesregierung jetzt hatte, der lässt jetzt nach, es wird jetzt modrig und stinkig, ja, und es kommen halt solche Aspekte dazu, neue Probleme, die nicht gelöst werden, die Wahlversprechen, die gebrochen worden sind und ich glaube, das wird kippen. Ne? Und das hat auch noch Zeit, weil das Entscheidende ist, die Wahlen sind erst nächstes Jahr und bis dahin wird sich das Ganze entwickeln. Also ich bin immer noch sehr, sehr zuversichtlich und bleibe dabei, weil ich oft gefragt werde, ob ich dabei bleibe, AfD bei 30% dieses Jahr. Okay, es sind jetzt nur noch 6 Monate, ja. Ja, aber ich bleibe dabei.
Im Osten, also, dabei, ja.
No? Ich war ja vor 1300 Jahren, ungefähr in dem Jahr 700 nicht dabei, als das Römische Reich 750 oder so untergegangen ist, nach und nach. Aber mich, glaube ich, erinnert da zumindest, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, wirklich an diese Spätdekadenz im Römischen Reich, was hier mittlerweile abgeht. Genau was du ja sagtest, mit diesem Beispiel mit den Spielplätzen oder was ja auch wieder in der Bild jetzt stand, dass diese Indianerparty jetzt in der Kita abgesagt worden ist, da im Osten irgendwo, weil ein einziges Elternteil ein Problem damit hatte, weil es Indianer waren, ja. Ein einziges Elternteil. Die anderen Eltern sagen alle, habt ihr sie noch alle? Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ja, also wo lebe ich eigentlich hier? Wo lebe ich eigentlich hier, wirklich?
Ja, ja, ja. Ja, ja, also
Aber Thüringen gehört die BSW mit AfD doch vielleicht mal.
Habe ich auch gelesen.
Ja, was haltet ihr denn davon, dass eventuell da die AfD jetzt mit den Steinzeitkommunisten von der BSW eventuell eine Koalition machen?
Also zweischneidige Sache. Einerseits, genau wie du sagst, Alex, es sind und bleiben Kommunisten, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, okay, klar, die Wagenknecht ist eine Kommunistin, aber trotzdem glaube ich, dass man sich in manchen Punkten, Thema auch jetzt zum Beispiel mit Asylfragen, da war sie ja auch etwas nicht gerade auf ganz linken Kurs oder so, mit den Äußerungen, die sie so in der Vergangenheit gemacht hat, da denke ich, kann man sich irgendwo mit der Frau verständigen auf gewisse Themen. Und ich will halt darauf hinaus, wenn genau wie der Steffen sagt, nächstes Jahr im Osten, glaube ich, ein oder zwei Landtagswahlen sind, und man wirklich dadurch die Möglichkeit vielleicht hätte, mit dem BSW zusammen einen AfD-Ministerpräsident vielleicht mal zu bekommen. Das wäre ja erstmal sowieso ein Glücksfall für die ganze Republik. Und dann würden die Leute vielleicht auch hier im Westen mal sehen, wenn dieser Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin der AfD wirklich mal intronisiert würde, dass dann im Endeffekt ja auch die Republik im Osten oder dieses Bundesland im Osten nicht untergeht. Vielleicht sogar gute Politik da gemacht wird mit dem BSW zusammen. Und dann würden die Westen vielleicht auch mal sagen, hoppla, die AfD ist ja doch gar nicht so schlecht in der Regierungsverantwortung und so. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, meine Stimme beim nächsten Mal doch der AfD zu geben und nicht die CDU zu wählen.
Wobei der Einfluss von der Frau Wagenknecht natürlich auf diese Landtagsfraktionen sehr begrenzt ist. Aber ja, du siehst es erstmal positiv. Steffen, wie siehst du das denn?
Ist natürlich schwierig, weil das ja wirklich kommunistisches Denken noch vorhanden ist bei den einigen. Aber wäre natürlich auch eine Chance, überhaupt mal wieder stärker zu wachsen.
Ja, also ich sehe es sehr skeptisch aus dem Grund, es könnte, ich will nicht sagen, dass es eine Falle sein könnte, aber es könnte natürlich tatsächlich passieren, dass jetzt zum Beispiel in Thüringen die AfD und das BSW eine Mehrheit bilden, einen neuen Ministerpräsidenten wählen, wie da genau die Regelung und die Vorgangsweise ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, dann vielleicht der Höcke Ministerpräsident wird. Große Aufregung natürlich in Deutschland, Untergang der Demokratie, Machtergreifung. Ich habe ja schon ein paar Bildartikel gelesen, wo die Titelbilder schon irgendwie komisch waren und dann hieß es Machtergreifung. Bei der AfD ist es ja immer so, wenn die Regierung übernehmen würden, wäre das immer eine Machtergreifung. Ne? Also der Merz hat nicht die Macht ergriffen, obwohl er getäuscht hat während der Wahl. Aber der hat es sozusagen, das war jetzt nicht betrügerisch, der hat es ganz seriös gemacht. Aber die AfD würde natürlich illegal die Macht ergreifen, ne? So wie der Adolf Hitler damals, ne? Machtergreifung. Aber es ist ja so, wenn dann in Thüringen die AfD mit dem BSW regiert, dann wird ja die AfD einige Positionen streichen müssen in dieser Koalition und das BSW auch. Und ich glaube, dass in vielen Punkten die Positionen aber doch sehr, sehr abweichend sind. Und dann kann man natürlich sagen, guckt mal an, da war die AfD in Regierungsverantwortung, hat den ersten Ministerpräsidenten gestellt und das Ganze hat nur 6 Monate gehalten, weil sie mit den Kommunisten zusammengearbeitet haben und die haben sie dann überworfen. Ihr seht also, liebe Bundesbürger, die AfD ist nicht regierungsfähig. Und diese Gefahr ist natürlich da, die AfD jetzt sozusagen zu entzaubern. Und weil man eben nicht die volle Kontrolle hat, weil man dieses Problem, diese Problempartei BSW da mit da reinnimmt, wo man gar nicht weiß, wie der Laden mal irgendwann auseinanderbricht und was da alles so passiert. Also das ist ein ganz großes Risiko, meiner Meinung nach. So, was machen wir jetzt? Wir haben einen neuen Anrufer. Hallo, wer ist dran?
Ja, schönen guten Abend, die Runde, der Guido.
Ja.
Hallo Guido, guten Abend.
Guido, wir sprechen gerade über diese Option mit AfD-BSW-Koalition in einigen Bundesländern.
Das wird nicht funktionieren, Alex, weil die sind ja programmatisch so weit voneinander entfernt. Das wäre ja nichts anderes als eine vorprogrammierte Streiterei, wie wir sie in der Ampel gesehen haben.
Ja.
Also selbst wenn die 2 oder 3 Punkte haben, wo sie aufeinander zugehen können, die sind zu verschieden. Das bringt nichts. Das wird ein Hickhack werden, da ist keinem damit gedient.
Mhm. Ja, weil ich meine, die eine Partei ist weit rechts, die andere ist weit links, ja, und da sind die Unterschiede sicherlich größer als zwischen der linken SPD und der linken CDU, ne? Die sind ganz nah beieinander sozusagen.
Aber wo wäre die Alternative? Wenn man jetzt wirklich warten würde, bis die CDU wirklich sich mal irgendwann in irgendeinem Bundesland im Osten wahrscheinlich öffnen würde für die AfD, ich behaupte mal, solange der Merz jetzt bei der CDU am Ruder ist, wird das nicht passieren. Das werden die nicht machen und dann reden wir mindestens bis zur nächsten Bundestagswahl, wo die CDU weiter blockt und die AfD nicht mit denen zusammengehen kann. Das heißt, wir sind wieder 3,5 Jahre weiter, wo die AfD dann nicht in Regierungsverantwortung kommt.
Naja, diese ganze Diskussion darum ist natürlich trotzdem spannend, ne? Weil man könnte natürlich sagen, ja, die Wagenknecht bringt sich wieder ins Gespräch, die AfD bringt sich wieder ins Gespräch, die AfD, der könnte man natürlich jetzt vorwerfen, ja, aber guckt mal, ihr macht da mit den Steinzeitkommunisten rum. Aber auf der anderen Seite kann man es auch nicht so richtig ihnen vorwerfen, weil ja die CDU auch mit der Linkspartei jetzt, glaube ich, diese Woche zusammen irgendwelche Richter wählen möchte.
Ja? Nächste Woche, ja.
Und das heißt, auch da die Brandmauer zur Linkspartei sozusagen eigentlich nicht mehr existiert. Das heißt, die CDU arbeitet mit einer SED-Partei zusammen und die AfD würde halt mit einer SED-Nachfolgepartei sozusagen zusammenarbeiten. Ja. Das heißt, da kann man eigentlich nicht so sagen, ja, das darf man nicht, ja, weil die anderen machen es ja auch. Das Zweite ist natürlich auch, dass die Wagenknechter gesagt hat, sie spricht mit allen Parteien und natürlich ist sie da offen und die AfD ja auch. Und so tut sich da eine neue gewisse Front auf, die natürlich auch letztendlich so in der CDU ein Rumoren verursachen wird nach dem Motto, jetzt haben wir die Brandmauer und jetzt schaut mal, jetzt kommt die AfD eventuell und reißt die Brandmauer mit diesem Trick mit dem BSW zusammen ein. Ja, und dann sind wir die Ärsche sozusagen und dann hat uns die Brandmauer gar nichts geholfen. Also das, ja.
Ja. Darf ich mal gerade was zu dieser Richterwahl sagen, Alex? Wir haben uns mal vor einiger Zeit darüber unterhalten, wegen dem angestrebten AfD-Verbotsverfahren, inwiefern man eigentlich sicher sein kann, dass die Richter am Bundesverfassungsgericht neutral sind und politisch unvoreingenommen, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, ich weiß, dass die eine, die sie da raus, sind ja drei Richter stehen zur Wahl und eine hat ja schon gesagt, sie möchte die AfD verbieten.
Und das
ist ja, die SPD-Tante, also
wenn,
ja.
Wenn jetzt die CDU zusammen mit dieser SPD eine linksradikale, anders kann man die Frau nicht bezeichnen,
richtig,
eine ideologisch verbote Linksradikale, die also das AfD-Verbot befürwortet, die sich eingesetzt hat für die Impfpflicht, die also Menschenrechte erst ab Geburt eines Kindes vollzogen sieht, dann frage ich mich und befürchte auch, dass die AfD da recht schweren Zeiten entgegengeht.
Also es sind zwei Richterinnen, die von der SPD da vorgeschlagen worden sind für nächste Woche und ein Richter, glaube ich, der aus dem Unionsbereich kommt. Aber genau kann ich es jetzt auch nicht benennen, aber es sind drei, die da gewählt werden sollen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, also da gebe ich natürlich recht, also da hätte man schon mal eine Stimme, die gegen die AfD ist sozusagen untergebracht.
Ja, das ist ja die Gefahr. Ich glaube, dass die vielleicht wirklich im Hintergrund die Taktik haben, einfach das Ding auszusetzen mit der AfD bis zur nächsten Wahl, wie ich ja sagte, mit der Brandmauer weiter die Brandmauer erstmal aufrechtzuerhalten. Und genau wie Guido sagt, so jetzt gehen wir mal davon aus, die Tante wird gewählt, da die SPD-nahe Ideologin, die da reingewählt werden soll. Man weiß nicht, was mit den anderen beiden Richtern ist. Vielleicht sind die auch schon so ein bisschen auf Linie gebracht. Dann wären schon drei. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Ich glaube, 9 sind, glaube ich, bei so einer Entscheidung, die da in diesem Gremium sitzen, 9 ständige Richter, die darüber entscheiden würden. Das heißt, dann hätten sie ja schon ein Drittel. So, das heißt, da müssten sie praktisch nur noch 2 Leute auf ihrer Seite ziehen. Dann steht schon 5-4.
Also
ich glaube, dass dass, wenn das der Plan ist, in 4 Jahren, dass die da, ich glaube wirklich, dass die das verfolgen. Die SPD macht das nicht ohne Grund auf ihrem Parteitag so einen Beschluss, übrigens einstimmig, ohne eine einzige Gegenstimme. Die wollen die AfD irgendwann hier weg vom Fenster haben, weil die Angst haben, dass die AfD, genau was du sagst, Alex, irgendwann zu stark wird, eventuell bei 35, bei 40% liegt, den Kanzler stellen könnte. Da haben die keinen Bock drauf, das wollen die nicht.
Ja, die AfD liegt ja schon bei fast 40% in Ostdeutschland. Also die kann man also so oder so nicht verbieten, das wird nicht funktionieren. Aber die zweite Richterin von der SPD ist auch eine Ideologin und der Herr von der CDU, da über den weiß ich jetzt nichts, muss ich sagen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der ein AfD-Verbot befürwortet. Wobei von der zweiten SPD-Tante ist es auch nicht bekannt, es ist nur von dieser einen bekannt.
Das ist genau nämlich, wie Guido sagt, das ist ja schon ein Skandal schlechthin, dass die CDU schon mehr oder weniger, weil ich habe es heute Morgen bei News gesehen, also sie können mit den 2/3 Mehrheit der Stimmen, die sie ja dafür bräuchten, also es reicht nicht, wenn die Roten und die Grünen mitstimmen, die brauchen sogar wahrscheinlich ein paar Stimmen aus der Linksfraktion, das heißt, sie werden wahrscheinlich zusammen mit der Linksfraktion auch wieder stimmen bei der ganzen Geschichte, weil sie selber auch wahrscheinlich selber ein paar Abweichler haben werden innerhalb der CDU, da sind ein paar Bedenkenträger, das haben die ja, glaube ich, bei der News-Sendung heute Morgen gesagt. Da waren, glaube ich, 2, die nicht genannt werden wollten, namentlich bei irgendeiner Zeitung in Hessen, glaube ich, war es, Frankfurter Rundschau oder so, die gesagt haben, sie werden sie nicht wählen, weil, genau wie Guido sagt, es eine Demagogin ist und eine Ideologin. Und deswegen, da geht man davon aus, dass die CDU ein paar Abweichler haben wird. Das heißt, die werden auf die Stimmen der Linkspartei angewiesen sein und die werden mit den Linken wieder zusammen machen. Das heißt, genau was du sagst, Alex, warum soll die AfD dann in die andere Richtung zumindest nicht mal die Augen offen halten mit der BSW, ob man dann zusammenfindet, ist eine andere Sache, aber reden kann man mal, reden tut keinem weh und dann kann man ja mal noch schauen, was draus wird.
Und was dazu noch kommt, die Linkspartei wird sich natürlich ihre Stimmen vergolden lassen und genau. hat ja jetzt schon angekündigt, sie fordern auch dann das Recht ein, eigene Kandidaten für Richterämter am Bundesverfassungsgericht bestimmen zu wollen. Und das sehen wir also eindeutig, wohin die Reise geht.
Ja. Ja gut, also abwarten, wie da die Linkspartei, das weiß man nicht genau, ja. Also und wie es in der CDU ausschaut, weiß man auch nicht. Wenn diese eine Richterin gewählt wird und die andere dann auch sozusagen, dann hat die AfD natürlich ein gutes Argument. Die kann die zweite Richterin dann in diese Argumentationslinie gleich mit aufnehmen. Sie kann dann natürlich argumentieren, ja, die SPD möchte also dieses Parteiverbot unbedingt durchbringen, weil sie sozusagen politisch aufgegeben haben und kein Konzept haben. Sie haben keine Antworten auf die schwierigen Fragen der Zeit. Und sie könnten sagen, und sie haben jetzt schon angefangen, um sicherzustellen, dass das Gericht auch nach ihrer Meinung entscheidet, dort Richter hin zu entsenden, von denen sie wissen, dass sie einem AfD-Parteiverbot blind zustimmen würden. Ja, und ich meine, das würde natürlich das Gericht demolieren, das ist klar, aber selbst wenn es soweit kommt, ist es sicherlich nicht schön für die AfD, aber es gibt der AfD natürlich auch wieder neues Futter sozusagen zu argumentieren, Verbotsverfahren, ihr könnt es jetzt gerne haben wollen, aber ihr habt ja auch schon die Richter ausgesucht, die nach genau eurer Meinung entscheiden. Ja,
und argumentieren kann die AfD, wie sie will. Weil wenn die Leute erstmal dort sitzen, sind sie auch nicht mehr wegzukriegen.
Also genau.
Ja, und vor allem kann die AfD kann vor allem argumentieren, wie sie möchte, Guido. Sie wird ja nicht gehört, weil sie wird in keine Talkshow eingeladen. Ja, das ist das Problem. Also sie könnte, wenn sie jetzt argumentieren würde, was ich gerade vorgeschlagen habe, dann hört es ja keiner. Weil es nirgendwo ausgestrahlt wird. Das ist ja wirklich schlimm.
Ja, du merkst aber, wie die Korrespondenten, die ja eigentlich wirklich wirklich mal noch ein bisschen Verstand haben, also die jetzt wirklich nicht total links abgedriftet sind. Ich sag jetzt mal den Jörges bei Welt, wenn man dem zuhört, der wird ja in seiner Argumentation immer aggressiver, aber nicht auf die AfD, sondern wirklich auf die Regierung und dann auf deren Handeln. Genauso wie Kissler heute Morgen, habe ich ja bei News gesehen. Der Kissler ist ja normal so eine Seele von Mensch und die Ruhe selbst. Ne? Aber selbst der Kissler wird mittlerweile richtig krawallig und laut, wenn er sieht oder die ganzen Sachen, die bei News besprechen, da wird er mittlerweile richtig emotional. Das ist genau das, was ich ja eben gesagt habe. Die Leute haben nach und nach immer mehr den Kahn offen. Sie haben keine Lust mehr auf diese Scheiße, die hier läuft.
Naja, also der Kissler ist für mich sowieso ein rotes Tuch, muss ich sagen. Ja, zum einen ist er ja FDP-Mitglied. Ne? Und ich meine, wenn jemand FDP-Mitglied ist, aber ständig solche Sachen von sich gibt und dann aus der Partei nicht austritt, dann ist mit dem was nicht in Ordnung. Das Gleiche gilt ja für die Birgit Kelle, die auch ständig die CDU auch vor der Wahl schon kritisiert hat und eigentlich eher AfD-Parteilinie ist, aber auch aus der CDU nicht austreten möchte. Und was mich beim Kissler vor allem stört, ist, dass der dort sozusagen auf dem Sofa festgeklebt ist, so wie bei der Corona-Zeit der Lauterbach beim Lanz sozusagen ein Dauerabo hatte. Der Kissler ist ja quasi jede Sendung da. Der war, glaube ich, diese Woche jetzt dreimal mindestens bei News Live dabei. Und ich habe ja heute gehört, dass er am Montag auch schon wieder dabei ist. Ja, also ich kann den, muss ich sagen, ich habe ja nichts gegen seine Meinung. Ja, ich finde dieses Kissler-Kompaktformat jetzt nicht unbedingt so toll, aber es kann sein, dass andere Leute sagen, das ist total super, weil da erfahre ich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Für mich ist es persönlich jetzt relativ uninteressant, ja. Aber es ist mir auch vielleicht zu holzartig vorgetragen. Aber ich will nur sagen, das Problem ist, dass die natürlich bei News schauen müssen, dass die auch mal andere Gäste reinbekommen und nicht immer die gleichen eigenen Leute und vor allen Dingen nicht permanent den Kissler, sonst kann der Kissler die Sendung ja bald selber machen. Also, ich weiß nicht, wie das euch so geht. Hallo?
Ja, also, ich persönlich finde den Kissler kompakt, wie du sagst, das finde ich auch nicht so toll, aber ansonsten finde ich eigentlich, macht er eine ganz gute Figur. Und, ja gut, er ist FDP-Parteimitglied.
Ja, aber wenn man jeden Tag sieht in der Sendung, finde ich, das ist einfach ein bisschen too much.
Da gebe ich dir recht. Die könnten natürlich versuchen, was sie auch sagtest, richtigerweise, dass sie wirklich versuchen können, ein bisschen vielfältigere Meinungen reinzubringen und vor allen Dingen auch mal andere Leute, das ist gar keine Frage. Aber nochmal ein Wort zum Kissler ist vielleicht auch so, das ist aber wieder rein spekulativ von mir. Er hatte ja mal Sakko an eine Zeit lang mit einem Ansteckpin. Das, was ich so richtig sehen konnte, war es eine Studentenverbindung, die so in Richtung auch Freimaurer ging und so. Da weißt du auch nicht, welche Verbindungen da noch im Hintergrund sind, der da vielleicht auch dann deswegen nicht aus der FDP austreten kann. Dass da irgendwelche Verbindungen sind über die Studentenverbindung, das weißt du alles nicht.
Weil ja mal noch vor ein paar Monaten gesagt worden ist, News, das ist CDU. Ja, jetzt sieht man ja, die Regierung hat gewechselt und News hetzt ja
absolut
in Endlosschleife gegen die gegen Merz und die Union und die Koalition, die neue, ja. Also da sieht man, die hauen also voll drauf. Die würden auch, wenn die AfD mal irgendwann regiert, würden die auch auf der AfD natürlich draufhauen. Das werden natürlich wieder viele von den Zuschauern nicht begreifen. Ja, das ist halt das Problem. Die sind nicht alle so geistig voll bei Sache. Das ist das Thema mit dem Kissler. Sie hatten mal den Kubicki da, glaube ich, vor ein, zwei, drei Wochen. Ja, das war ganz erfrischend. Dann hatten sie jetzt letzte Woche, glaube ich, eine von der CDU da, eine Politikerin, die ich aber nicht kannte, die allerdings für eine Talkshow oder für so eine Sendung nicht geeignet war. Die hat kaum den Mund aufgebracht, sozusagen. Die war da gesessen wie so ein stummer Fisch. Und dann hatten sie mal so eine Psychologin, hatten sie da, die hat auch nicht so viel wahnsinnig gebracht. Also die sollten schon schauen, dass sie da gute Gäste hinbekommen. Ja, es ist schwierig vielleicht, will auch nicht jeder kommen, ja, aber da müsste halt einfach mehr Abwechslung rein. Der Kissler ist mir einfach zu oft da, ja, das ist das Problem. Das stört mich halt jetzt einfach. Ja? Gut.
Ja, du hast recht. Also man könnte wirklich mittlerweile meinen, das wäre ein AfD-Kanal. Also die sind auf jeden Fall sehr CDU-kritisch. Und genau wie du sagst, wer da noch behauptet, wäre ein CDU-Sender, der merkt also von der Außenwelt gar nichts mehr. Also der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Die sind schon sehr kritisch mit der Regierung, was ja auch gut und richtig ist. Das ist ja auch die Aufgabe des Journalismus, wenn er halt noch objektiv ist.
Ja, und der Punkt ist halt wichtig, dass der Kissler in der FDP ist und die Kelle in der CDU. Und sie aber beide sozusagen so echauffieren, da ist natürlich die Frage, die ich mir als Zuschauer stelle, du bist Journalist, du bist aber Parteimitglied und du ärgerst dich über deine Partei, aber austreten möchtest du nicht, ja, also wie darf man das verstehen, ne? Und da, das wäre eine interessante Frage, die mal gestellt werden möchte, aber das wird auch nicht so richtig gestellt, die Frage.
Schreib mir noch mal eine E-Mail, dem Kissler, vielleicht kriegst du eine Antwort.
Ich glaube, die brauchen ihre Parteimitgliedschaft eigentlich auch zu Selbstschutz, ja. Wenn die Kelle, sagen wir mal, heute aus der CDU austritt und dann wird der natürlich vorgeworfen, sie bespielt jetzt die AfD Und das kann sie vielleicht mit ihrer CDU-Parteimitgliedschaft noch ein bisschen abwehren. Mhm. Genau wie der Kissler mit seiner FDP-Parteimitgliedschaft. Diese Vorwürfe, die dann kommen. Ich meine, NIOS ist ja sowieso so geframed als AfD-Vorfeldorganisation und Journalismus für Rechtsradikale und Nazis, ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Teil Selbstschutz noch damit
verbunden. Ja.
Wenn man so weit gehen würde, ich stimme dem Guido absolut zu, aber dann könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, bei der Welt ist ja mittlerweile auch so, weil wenn man die Korrespondenten bei der Welt sitzen sieht, ich finde es auch eigentlich eher positiv, ne, ob es jetzt, wie ich ja sagte, der Jörges war, ob es jetzt der, wie heißt er, der Bruder ist und noch etliche andere, die Frau, die Schneider, glaube ich, die Österreicherin, die sind ja auch alle eher aus dem konservativen Lager und da könnte man ja auch sagen, naja, das ist auch schon mittlerweile so eine kleine Wahlwerbungssendungssender da, der Weltsender für die AfD. Ja, aber ich finde trotzdem, das ist kein AfD-Thema, sondern das sind noch Sender, die einigermaßen ausgewogen Berichterstattung bringen und die anderen öffentlichen rechtlichen Sender, das sind die, die nur regierungstreu sind.
Ja, auf alle Fälle geben sie sich viel Mühe und es kostet auch eine Menge Geld. Ne? Man sieht da jetzt. Man sieht ja auch, wie viele Mitarbeiter da rumhüpfen, bevor es losgeht. Also da kann man ja mal einfach ausrechnen, was die alle kosten, ne? Und was die Technik alles kostet. Ich denke mal, da kann ich schon verstehen, dass die momentan ständig Werbung machen, dass man bei denen dieses Abo abschließen soll. Was natürlich auch wirklich viel sinnvoller ist, als beim Carsten Jahn oder anderen komischen Typen da die Raucherabgabe zu bezahlen.
Und der Poroka, oder wie der heißt, der macht's ja eigentlich auch ganz gut, muss man ja auch sagen.
Ja. Genau.
Also man hört ihm gerne zu. Er hat ein bisschen, am Anfang fand ich Startschwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile ist er in die Rolle ganz gut reingewachsen.
Ja, also wie gesagt, man gewöhnt sich jetzt auch an das neue Studio ein bisschen. Ich fand das andere kleine trotzdem noch irgendwie ein bisschen schnuckliger.
Es war intimer und der Funke ist mir übergesprungen, glaube ich mal. Also es war greifbarer, sage ich mal.
Es war ein kleinerer Raum. Ein bisschen
emotionaler auch.
Man hört dich leider nicht, Guido.
Es war ein bisschen emotionaler als dieses Studio.
Ja. Ich meine, der Vorteil des jetzigen Studios, auch jetzt dieses helle Design ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber der Vorteil wäre ja das, dass man durch diese LED-Wand auch sofort sagen könnte, okay, wir setzen auf die Sofa jetzt irgendwelche Talkgäste und machen eine Talkshow. Der Hintergrund lässt sich einfach austauschen. Also man könnte ja jetzt, weil diese alte Talksendung stimmt's, der Nachrichtentalk, den gibt's ja jetzt schon lange nicht mehr. Und der war zwar auch sehr einseitig, auch immer oft so die gleichen Gäste, ne? Aber jetzt war der Peter Hane war schon lange nicht mehr da. Den Bruder hätten wir auch mal einladen können, ja. Und man könnte ja auch sagen, okay, wir produzieren da auch eine Talkshow auf dieser Couch, wenigstens einmal in der Woche, aber halt wieder mit kontroversen Gästen, also das, was wir bei Servus TV gesehen haben, bei Talk im Hangar, dass da wenigstens zwei von der einen Seite da sind und zwei von der anderen Seite und es ganz irgendwo dadurch eine schöne Diskussion entsteht, das hat ja leider bei dem Format News der Nachrichtentalk damals auch nicht so richtig funktioniert. Es war auch ein bisschen alles einseitig, aber sowas wäre natürlich toll, so ein erfrischender Talk, wo wirklich Leute mit gegenseitigen Positionen da sitzen, auch gerne keine Journalisten, sondern Politiker und vielleicht auch Fachleute. Ja, das wäre schon echt interessant. Vielleicht kommt's ja noch. Also dann könnte man dieses Studio mehrfach nutzen. Das wäre natürlich sinnvoll.
Wobei ich den Eindruck habe, dass sie vom Peter Hane die letzten Male eigentlich ein bisschen abgenervt waren.
Vielleicht, weil er so viel Werbung für sein Buch gemacht hat. Ja, aber das ist halt so, ne? Der Mann von Insa, der ist jetzt auch überall bei allen möglichen Kanälen, um sein Buch zu promoten. Das ist halt so, ne? Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, das kann ich nicht sagen. Also
vor allen Dingen gibt es ja im konservativen Spektrum, hast du ja noch zum Beispiel auch noch andere gute Köpfe, zum Beispiel der Roger Köppel, glaube ich, der Schweizer, der ist auch ein sehr guter, finde ich. Dann der
war auch schon mal zweimal, glaube ich, da bei News, aber halt doch im alten Studio.
Ja, genau. Dann der Tichy könnte man zum Beispiel auch einladen. Sehr guter Mann. Also es gibt da noch ein paar gute Leute. Genau wie du sagst, Broder könnte man mal eine Einladung geben. Ob er kommt, ist eine andere Sache, weiß man nicht. Aber das sind gute, kluge Köpfe, die man auf jeden Fall gerne da mal auf der Couch sehen würde.
Ja. Man müsste mal Leute wie den Poschardt einladen.
Poschardt, genau.
Ja, das ist jetzt schwierig. Also der Köppel ist ja zum Beispiel Konkurrent von News, ne, mit seiner Weltwoche. Letztendlich ist der Broder auch Konkurrent mit seiner eigenen publizistischen Arbeit. Und der, wen hast du gerade gesagt, Guido? Den Poschardt, ne? Der gehört ja zu Bild.
Der gehört ja zur Bild.
Das heißt zum Ex-Laden vom Julian Reichelt. Das heißt, da kann es schon so sein, dass da heißt, naja, zu dem dürfte er nicht gehen, ne? Also das ist könnte schwierig sein, aber natürlich klar, also wenn ich jetzt so eine Runde da besetzen würde, würde ich auch gleich natürlich den Broder holen, den Poschardt und irgendwelche Leute, die mal richtig Halali blasen, die auch wirklich den Mund aufbekommen. Natürlich auch, klar, der Peter Hane natürlich auch, das ist immer ein Genuss, den zu sehen. Auch wenn es ein bisschen selbstdarstellerisch war, ne? Ich meine, aber so ist es halt.
Oder der Weltherausgeber, der Aust, der früher bei Spiegel
TV war. Auch, ja, also das
der ist hat die Merkel diese Woche dermaßen zerlegt da mit ihrem Treffen mit den Syrern. Mhm. Also bei Welt, das war richtig geil, wie der das gemacht hat. Also sehr viel Kompetenz, der Mann. Ich meine, klar, der hat, keine Ahnung, 60 Jahre Erfahrung oder so in seinem Bereich.
Ja, also da wird es bestimmt kleine Nicklichkeiten geben zwischen diesen konkurrierenden Medienunternehmen. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Man sieht's ja auch bei ARD und ZDF, haben auch immer die gleichen Gäste eingeladen, ja. Und das hat sicherlich auch Gründe, dass die halt auch immer gerne kommen und das ja auch als PR-Plattform nutzen. Und ja, News ist da natürlich schwierig, ja. Also schön wär's, wenn man das wirklich so durchziehen könnte, aber das kann ja auch, wie gesagt, sein, dass die Gäste sagen, nee, da möchte ich nicht hin, weil der böse Reichelt, Nazi und so, bla bla bla, ne?
Das stimmt, der Reichelt hat halt in der Szene, ich meine, ich finde ihn gut, aber der hat halt da einen schweren Stand, glaube ich. Der hat halt einfach damals viel verbrannte Erde hinterlassen bei der Bild. Dann gab es ja noch die Gerüchte da mit den angeblichen Frauenbelästigungen da, die er bei der Bild hatte und Kokainvorwürfe und so. Ich glaube halt, viele Leute wollen sich mit Reichelt nicht unbedingt mehr auf die Couch setzen.
Naja, gut, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist er auf alle Fälle ein Top-Journalist.
Ja? Ich finde ihn auch gut, sage ich ja.
Aber ja, also das wird sich entwickeln. Also es ist auf alle Fälle ein weiterer Schritt, den News da geht. Und das ist natürlich gut, weil wir sehen ja, sonst tut sich nichts. Bild hat sich da ja auch, wie gesagt, schon in vielen Punkten zurückgezogen. Und
der hatte in einer Sache diese Woche auch recht bei News, als er da war. Der Reichelt, der sagte ja dann auch, dass im Prinzip wir als Volk vielmehr auch wieder Zivilcourage halt zeigen müssen. Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang der Sendung, auch bei dir jetzt gerade. Und dass im Endeffekt er wollte sich nicht selber loben, auch mit gutem Beispiel vorangeht, dass er ja im Prinzip seine Nase in die Kamera hält schon seit Jahren und er natürlich auch im Prinzip im Spektrum der Linken total verhasst ist und vielleicht auch immer Angst haben muss, mal Opfer eines Anschlags der Antifa oder so zu werden. Ne? Aber trotzdem hat er ja auch gesagt, ich gebe den Kampf nicht auf und ja, ich gebe mich für die Sache her. Und wie gesagt, da hat er recht. Da muss man den Leuten hoch anrechnen.
Ja.
Klar, er kriegt es gut bezahlt, aber er könnte es wahrscheinlich auch einfacher haben, ne? Bei irgendeiner Zeitung sich hinsetzen, als stellvertretender Chefredakteur bei T-Online, sage ich jetzt mal, da würde er auch gutes Geld verdienen und mit dem Mainstream mitschwimmen und da müsste er nicht so viel Angst um sein Dasein haben oder so.
T-Online wird den nicht nehmen, T-Online ist zu links ausgerichtet.
Jetzt ja, aber ich meinte früher, bevor der jetzt so in diese rechte Ecke gegangen ist oder konservative Ecke von uns.
Ja, also er hat ja gesagt, dass er in Berlin wohnt.
Ja, genau.
Der Reichelt und natürlich, klar, ich meine, den erkennt natürlich jeder oder sehr viele. Das heißt, wenn der ein paar Mal das Haus verlässt, dann wird irgendein Linker den sicherlich erkennen und dann wird über die Plattformen gesagt, oh, der wohnt ja dort und dort, ja.
Das hat schon Sprüche gekriegt, hundertprozentig.
Das heißt, ich kann mir das jetzt momentan, also ich habe dann auch dann, als er das in der Sendung erzählt hat, mich auch gefragt, ja, wie kriegt er das hin, dass sein Haus noch nicht beschmiert wird, sein Auto nicht angezündet wird und so weiter, so wie man das von den anderen AfD-Politikern so kennt, ja. Reichelt wäre da ja auf alle Fälle auch ein Opfer und ich kann mir natürlich vorstellen, dass der aus dem Haus rausgeht, wie so Promis halt, verkleidet, andere Mütze, Sonnenbrille auf, Schal bis zum Augen hoch oder so, dass man halt möglichst gar nicht sieht. Kann man nicht vorstellen, dass er da irgendwie in der Nachbarschaft großartig rumläuft.
Kann sein, ja.
Na? Also ich würde es vielleicht auch so machen, aus dem Grund, weil man muss sich da schützen, und wenn die dann erstmal auf die Idee kommen, ach, da wohnt ja der Reichelt, da weiß ich nicht genau, ob das so ungefährlich ist.
Was vielleicht auch schade ist, dass solche Leute wie er jetzt oder die ganzen anderen, die wir jetzt eben aufgezählt haben, können ja nicht alle, ne, aber vielleicht mal so der eine oder andere vielleicht wirklich mal in die AfD eintreten würde und vielleicht sogar als Abgeordneter mal antreten würde oder so. Das wären natürlich richtig redegewandte Leute, die im Bundestag mal frischen Wind reinbringen würden und vor allen Dingen auch dann nicht in diese rechte Ecke geschoben werden könnten, weil da kann man nicht mit dem Pauschalurteil kommen, wie beim Höcke. Höcke ist ein Nazi. Da kann man eine Kelle zum Beispiel, wenn sie jetzt in der AfD wäre, oder so ein Kissler, wenn er in der AfD wäre, dann könnte man nicht sagen, der ist ein Nazi. Das ist totaler Schwachsinn. Und da würden wahrscheinlich selbst die linken Medien sagen, also das geht zu weit. Das können wir jetzt nicht mehr bringen, sowas.
Ich finde es ja großartig, Micha, dass du noch so ein positives Menschenbild hast, aber natürlich kann man jeden AfD-Wähler, selbst wenn er vom Papst persönlich gesegnet worden ist, sofort als Nazi bezeichnen. Sobald derjenige AfD-Parteimitglied ist, ist er Nazi, dann darf man ihn auch so bezeichnen und als Faschisten. Und das ist völlig egal, was der vorher gemacht hat, oder ob er dreimal am Tag betet. Er ist Nazi und ist rechtsradikal und ist böse.
Aber da habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt in deiner Sendung hier, mich persönlich tangiert das nicht mehr, weil wenn dich wirklich einer als Nazi bezeichnet oder mich oder wie auch immer, dann bist du frei, weil darunter gibt's keine Schublade mehr, wo du noch tiefer sinken kannst. Du bist frei von allem. Wenn du von irgendeinem Linken als Nazi betitelt wirst, dann hast du freies Leben. Dann
ja, und auch da muss ich widersprechen. Wenn ein Linker mich als Nazi bezeichnet, bin ich auch nicht ganz unten angekommen. Da bin ich eher... das ist ja ein Lob. Ich meine, weil ich bin ja kein Nazi, ich habe ja noch keinen einzigen Juden.
Hast du meinen Sarkasmus nicht rausgehört aus der Sache jetzt gerade?
Ich habe keinen einzigen Juden getötet bis jetzt. Also,
ja, genau.
Und der Nazi, der Neunazi sozusagen, der jetzt erst seit der AfD-Gründung sozusagen existiert, das sind ja ganz, ganz andere Nazis, das sind intelligente Menschen und die töten ja keine Menschen. Also die SED, die hat Menschen getötet, oder die NSDAP hat Menschen getötet.
Genau.
Und die SPD und die CDU wahrscheinlich hat auch schon Menschen getötet, ja. In irgendeiner Form, wahrscheinlich nicht in größerer Stückzahl, aber irgendwelche Leute werden da schon krepiert sein an der Politik von denen. Aber die AfD hat ja noch nie regiert. Also die hat noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, Menschen zu töten. Und deshalb kann man die gar nicht als Nazis bezeichnen, weil die sind noch quasi unbeleckt. Ne? Kann natürlich sein, wenn der Höcke dann mit dem BSW dann Thüringen das dann, aber das wollen wir nicht hoffen. Ne? Aber Höcke ist ja auf alle Fälle sehr, sehr böse. Ganz
das ist sowieso alles nach Zukunftsmusik.
Ja, ist natürlich zu. Aber jetzt haben wir natürlich ein ganz großes AfD-Problem hier noch auf der Liste. Ihr habt's mitbekommen. Die AfD hat sich eine große, die AfD-Spitzenleute Weigel und Kopalla haben sich ihr Gehalt verdoppelt. Jetzt müssen die Zuhörer draußen sehr, sehr stark sein. Weigel und Kopalla wollen oder haben sich ihr Gehalt verdoppelt, nämlich von 6.000 Euro. Die sie als Parteichefs bekommen, jetzt auf 12.000 Euro, weil, keine Ahnung, der Döner ist so teuer geworden und jetzt, wo man auch so wegen oben angekommen ist, will man halt auch gerne wegen das fette Geld mit abgreifen. Und dieses Extragehalt als Parteichef von 6.000 auf etwa 12.000 erhöht, das ist ja auch Geld, was die Partei bezahlt. Das heißt, das ist Geld, das kommt von euch. Wenn ihr AfD-Mitglied seid, wenn ihr bei der AfD spendet, dann sorgt ihr dafür, dass die Weidel und Kopalla jetzt zukünftig 6.000 Euro im Monat mehr bekommen. Und das sind ja nicht die einzigen. Weitere 10 AfD-Bundestagsabgeordnete, die eine gewisse Funktion übernehmen. Da wäre der Brandner zum Beispiel, glaube ich, dabei. Oder auch der, ist der andere da? Der Fraktionsvorsitzende, kommen wir auf den Namen.
Baumann,
ne? Die kriegen, was kriegen die mehr? Die kriegen statt 3.000 Euro 6.000 Euro. Zusätzlich sozusagen, also für ihre Partei, für ihre Amtsposition sozusagen, zusätzlich zur Bundestagsabgeordnetenvergütung. Und ich habe es mal ausgerechnet, also es schaut so aus, 12.000 Euro kriegt die Weigel, 12.000 Euro kriegt der Kopalla von der Partei, von den Parteimitgliedern, von den Spendern bezahlt. Dazu kommen 11.833 Euro und ein paar zerquetschte Grundgehalt als Bundestagsabgeordneter. Da sind wir also schon bei 24.000 Euro. Mhm. Liebe Bürgergeldempfänger, ihr müsst draußen jetzt euch festhalten. Hinzu kommen zu den 24.000 Euro noch 5.349 Euro steuerfreie Aufwandspauschale, die nicht versteuert werden muss. Sind wir also schon bei 29.300 und ein paar zerquetschte. Und es gibt noch als kleines Sahnebonbon 12.000 Euro einmal im Jahr obendrauf pauschal für Büroausstattung. Ich glaube, die waren zwar nicht ausgezahlt, also wenn jetzt der Kopalla sagt, ich brauche noch einen großen neuen Fernseher in meinem Büro, dann kriegt er das quasi ersetzt bis 12.000 Euro. Wenn er keine Büroausstattung sozusagen anfordert, dann kriegt er eben keine 12.000 Euro. Und soweit ich es auch verstanden habe, ist das Material, was davon gekauft wird, dann weiterhin Eigentum des Bundestags. Also wenn man dann den Bundestag verlässt, geht es an die Verwaltung zurück und dann kriegt es vielleicht ein anderer Abgeordneter in den Fernseher. Aber Fakt ist, dass Chrupalla und Weidel jetzt jährlich 352.188 Euro im Jahr verdienen. Und wie gesagt, davon 12.000, also quasi 140.000 Euro die Partei etwa bezahlt. Und ich finde, dass das schon eine große Sauerei ist, von 6.000 auf 12.000 Euro hochzugehen, weil es gibt ja viele, die haben der AfD ihr Vermögen vererbt, haben große Schenkungen gemacht. Und wir haben ja auch jetzt gehört, die AfD hat auch mittlerweile sehr viel auf dem Konto, ist also auch mittlerweile eine sehr wohlhabende Partei. Und dass jetzt da sozusagen man sich eigentlich ohne richtige Begründung da extra nochmal Geld rausholt. Es sind ein Plus, ich habe es mal ausgerechnet, also wenn man das alles zusammenrechnet mit den 10 Bundestagsabgeordneten, die einem auch mehr Geld bekommen, sind das tatsächlich 500.000 Euro, 504.000 Euro jedes Jahr, den die Partei jetzt zusätzlich ausgeben muss. Das heißt, durch diese Erhöhungen, die sich jetzt selber gegönnt haben, die AfD-Spitze, wird 500.000 Euro jedes Jahr Parteivermögen vernichtet, was man aber verwenden könnte, zum Beispiel für Wahlwerbung, für irgendwelche Auftritte oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich eine Sauerei. Wie seht ihr das denn?
Ich muss mal raus.
Jetzt musst du raus! Jetzt, wo es gegen die AfD geht oder was? Wieso?
Ja, weil hier die Technik wieder auf die Fahrer gespielt.
Ja, aber dann sag doch wenigstens noch kurz was dazu. Was sagst du dazu? Bist du damit zufrieden?
Nee, ich bin dagegen.
Bist dagegen?
Ja.
Okay, also wie immer wieder die CDU. Alles klar, Steffen, mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss, ciao. Ciao. Michael, was sagst du dazu?
Ja, auch wieder, man muss es vielleicht differenzierter sehen. Ich gebe dir natürlich recht, es ist eine sehr gute Erhöhung, mehr als sehr gut, das ist schon fürstlich, die sie sich da gönnen. Man muss natürlich unterscheiden, das, was sie von der Partei kriegen, muss ja nicht der Steuerzahler bezahlen, da bezahlen ja wirklich nur die Mitglieder und die Spender. Genau wie du sagst, man könnte natürlich auch parteimäßig da auch die Gelder anderweitig sinnvoller vielleicht einsetzen. Aber, jetzt kommt dieses Aber, man muss natürlich sagen, jeder hätte das Recht gehabt, sich aufstellen zu lassen. Jeder hätte vielleicht das Glück gehabt, dann durch gute Arbeit, durch gute Redegewandtheit, durch gute Connection vielleicht auch an die Spitze der AfD zu kommen. Ich würde das Geld wahrscheinlich genauso nehmen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und man muss natürlich auch sagen, das ist der kleine Nachteil, den beide gerade die Spitzen haben, Chrupalla und Weidel. Die sind ja nun mal bundesweit mittlerweile auch sehr, sehr bekannt, selbst bei Leuten, die sich nicht so bei Politik so interessieren, selbst die Linken, die sie nicht mögen oder hassen, aber jeder kennt Weidel und Chrupalla mittlerweile und das ist natürlich auch ein Riesennachteil, wo wir ja eben über Reichelt gesprochen haben. Der Mann kann vielleicht nicht mehr durch Berlin laufen, ohne Mütze, ohne Schal, ohne Sonnenbrille, ohne irgendwie vielleicht da Angst haben zu müssen. Und so geht es natürlich Chrupalla und Weidel teilweise auch. Die können nicht mal zum Bäcker gehen und ein paar Brötchen holen, ohne Bodyguards. Die können nicht mal runter zum Kiosk gehen, sich irgendwie ein paar Zigaretten kaufen.
Ja gut, aber Angst die Bodyguards, haben. Die zahlt ja der Steuerzahler.
Ja, natürlich. No? Aber sie zahlen natürlich selber persönlich, zahlen sie schon einen gewissen Preis dafür, dass sie jetzt eine gewisse Bekanntheit haben und natürlich auch für viele vom linken Spektrum halt ein Hassobjekt darstellen.
Ja, so, und deshalb können sie jetzt quasi so eine Gehaltserhöhung gönnen.
Ich versuche es halt da zu begründen, warum man es vielleicht so sehen könnte. Ja, das heißt nicht, dass ich denen das genehmigen würde, wenn ich Schatzmeister bin der AfD. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich versuche zumindest Gründe zu finden, warum man es vielleicht rechtfertigen könnte.
Also ich finde,
zumindest die Weidel ist studiert, der Kupala hat einen Meister, der war selbstständig und so. Die haben ja auch vorher was vorzuweisen und haben was geleistet im Leben, muss man ja auch sagen. Die hat für Goldman Sachs gearbeitet, für ein Weltunternehmen. Das hat sie auch in ihrer Vita stehen.
Ja, aber also bei anderen, aber pass auf, wenn andere Parteien sich Diätenerhöhungen gönnen oder irgendwas in der Richtung, dann tut doch der Patriot immer jaulen und sagen, oh, die Altparteien, die machen sich die Tasche voll. Jetzt machen sich die AfD-Politiker die Tasche voll.
Ja, aber da reden wir ja nicht von Diätenerhöhungen, wir reden ja von Parteiinternen.
Naja, das ist noch schlimmer. Also das ist ja noch schlimmer, weil das muss ja sozusagen, das tut das kleine Parteimitglied bezahlen. Also wenn ich jetzt sage, ich würde an die AfD was spenden, ich würde es mir dreimal überlegen, weil ich finde, dass das nicht in Ordnung ist, 500.000 Euro jedes Jahr aus der Kasse der AfD rauszunehmen, bloß weil die sehr voll ist momentan, ja, für diese 500.000 Euro, was man da im Wahlkampf machen könnte, was man da an Flyern drucken könnte, was man da an Bühnenauftritten organisieren könnte dafür, das ist ja Geld, was die Unterstützer der AfD zur Verfügung stellen, Spender, Leute vererben, Parteimitglieder etc. Und jetzt wird das Geld quasi für die persönliche Bereicherung genommen, statt für die politische Arbeit. Guido, was sagst denn du dazu?
Ein Satz noch.
Nee, jetzt lass mal den Guido erst mal antworten, bitte kurz.
Ich muss jetzt zuerst mal da nachfragen zum besseren Verständnis. Betrifft das nur die AfD oder hat das was damit zu tun mit dem Bericht, dass die Staatsanwaltschaft verschiedene Parteizentralen durchsucht hat? Aus eben diesem Grund.
Nein. Das betrifft nur die AfD und nur die Bundestagsfraktion, also die beiden Parteichefs Weidel und Kupala und 10 weitere Bundestagsabgeordnete, die im Parlament eine Sonderfunktion übernehmen, wie zum Beispiel Fraktionschef oder irgendwelchen Ausschüssen sitzen. Und die Weidel hat vorher 6.000 Euro bekommen als Gehalt von der Partei. Ja, also das ist nicht die Bundestagsabgeordnetenvergütung, die kommt doch oben drauf, ja, sondern das ist nur das Parteichefingengehalt. Ich meine, ihr wisst noch damals, als die Dicke da von den Grünen, die Ricarda Lang, da haben sie auch alle aufgeregt, oh, die kriegt 15.000 Euro oder irgendwas im Monat als Parteichefin, ja, da haben die AfD-Leute Blut und Wasser gespuckt. Jetzt müssen wir natürlich auch Blut und Wasser spucken, weil jetzt geht's um unser Geld. Also zumindest, wenn man AfD-Spender ist oder Parteimitglied oder denen beim Ableben noch irgendwelche Immobilien übertragen haben. Jetzt haben die AfD soll ja auch, glaube ich, schon um die 15, 20 Millionen auf dem Konto haben an Sachwerten und an Vermögen. Und jetzt haben die halt einfach beschlossen, wir erhöhen uns alle das Gehalt ums Doppelte. Um 100%, Leute. Also sprich, die Weidel hat vorher 6.000 bekommen, der Kupala auch 6.000, jetzt kriegen sie 12.000 im Monat. Zusätzlich zu allem anderen, was sie auch noch haben. Und die anderen 10 AfD-Bundestagspolitiker, die mit Funktion, kriegen statt 3.000 Euro noch zusätzlich 6.000 Euro. Und das ergibt diese 405.000 Euro zusätzlich insgesamt kann man das ja mal ausrechnen, also 405.000 Euro zusätzlich insgesamt kriegen diese 12 Politiker der AfD dann quasi knapp über 1 Million Euro im Jahr aus der Partei als zusätzliches Gehalt. Und was kann man damit alles machen? Da könnte man einen eigenen Sender aufbauen.
Ich wollte gerade sagen, das Geld wäre besser angelegt, zum Beispiel in der Vernetzung mal der verschiedenen Internetauftritte der AfD, dass man das ein bisschen zentriert an 1 oder 2 Punkten und nicht 12 verschiedene AfD-Kanäle da existieren, ja?
Ja.
man, dass man das ein bisschen zentriert. Oder aber, dass man das zum Beispiel in eine neue Parteizentrale investiert, die ja jetzt gekündigt wurde.
Genau.
Das steht ja auch noch im Raum, ja. Da wäre das Geld vielleicht besser angelegt.
Ja, absolut. Ich meine, mal überlegen, 500.000 Euro jedes Jahr, mal auf die nächsten 8 Jahre zusammengerechnet, wären also 4 Millionen Euro. Wie gesagt, insgesamt nehmen sie ja 1 Million Euro aus. Aber ich meine, das ist okay, dass sie als Parteichef nochmal ein bisschen extra was bekommen, weil sie mehr Arbeit haben und weil sie natürlich auch noch mehr Kosten haben und so weiter und so fort. Wobei ja die Partei wahrscheinlich die ganzen Reisekosten, die ganzen Hotelkosten, wenn die irgendwo hinfahren nach Hinterdupfing, um dort irgendwie dem Bürger irgendwie eine Veranstaltung zu machen, das sind ja alles Kosten, die Partei so übernehmen wird. Also es ist reines Gehalt, kann man mal davon ausgehen. Aber dass da jetzt das einfach verdoppelt wird, ohne eine vernünftige Begründung letztendlich. Also mein Eindruck ist halt einfach, die sagen, ja, wir haben jetzt mittlerweile so viel Kohle, wo sollen wir damit eigentlich hin? Ja, die zahlen wir uns jetzt selber aus, jetzt wo wir da an den Hebeln der Macht sind. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist übles Altparteiengehabe. Und natürlich, das weiß ich nicht genau, ob das der normale, klassische AfD-Wähler so empfindet. Ne?
Der Guido hatte gute Argumente mit der Parteizentrale, mit den AfD-Kanälen, alles gar kein Thema. Da bin ich auch bei Guido voll dabei. Aber ich bin ein Freund von Basisdemokratie. Ich würde es dann, das war der Satz, den ich eben sagen wollte, wenn die das halt gewollt haben oder gewollt hätten, dann hätte man sagen können, okay, man setzt es als programmatischen Punkt bei der nächsten Parteitag halt auf die Liste drauf und dann lässt man halt die Delegierten darüber abstimmen, ob das halt so sein soll oder nicht. Und die Mehrheit entscheidet.
Was man alleine jetzt mit dieser Summe im Ostwahlkampf nächstes Jahr hätte machen können, ne?
Oder ja, ich bin da bei euch. Mensch, ich würde, also wenn ich jetzt Parteimitglied wäre und wäre Delegierter und habe ja meine Stimme, ich würde dagegen stimmen, ja. Mm-hmm. Aber ich bin ja auch ein Freund von Demokratie und deswegen sage ich, wenn da 1000 Delegierte wären und die werden befragt und sagen wir mal 500 einstimmen würden, sagen, die wollen aber, dass sie das Gehalt verdoppelt bekommen, dann muss ich mich dem beugen. Dann ist das halt so.
Ja, ja. Ja, also da hat auf alle Fälle die AfD jetzt aus meiner Sicht vor allem einen richtigen Bock geschossen. Und viele werden es ja auch gar nicht wissen, ne? Und ich habe es auch nur aus der normalen Presse erfahren. Ich weiß gar nicht, ob die Partei das irgendwie, wie die das kommuniziert hat. Die Abgeordneten müssen ja auch ihre Einkünfte offenlegen. Also geheim halten wäre so oder so nicht möglich gewesen, aber man muss halt immer überlegen, was kann man mit dem Geld machen.
Klar.
Und da denke ich mal, könnte man etwas Sinnvolleres machen.
Und vor allen Dingen ist es ein weiterer Punkt, wo sie sich auch angreifbar macht. Denn die AfD muss doch wissen, dass solche Punkte von der Mainstream-Presse gnadenlos ausgeschlachtet und aufgegriffen werden. Da sollte man vielleicht ein bisschen pragmatischer vorgehen.
Also ich habe auch kurz überlegt, zum Beispiel machen die das jetzt, weil sie sagen, naja, in 1-2 Jahren sind wir eh verboten. Und dann fällt ja das ganze Parteivermögen dem Staat zu, ne, mit dem Parteiverbot. Vorher, ja. Da greifen wir vorher noch ab, was geht, sodass die Kasse gar nicht voll wird. Also wie kriegen wir die Kohle sozusagen raus aus der Parteikasse und machen das dann so, indem wir halt uns das auszahlen lassen. Ne? Weil ich meine, wenn Sie jetzt tatsächlich eine Parteizentrale kaufen würden, Guido, ne, wäre sicherlich sinnvoll, würde die ja dann beim Parteiverbot auch unter den Hammer fallen und dem Staat zugerechnet werden. Und so tun sie sich dann das, also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das die Strategie ist, ja, weil man darf nicht vergessen, das muss alles versteuert werden, da geht erstmal eine Menge an den Staat wieder. Aber die Begründung, also ich kenne die Begründung halt einfach nicht für diese Gehaltserhöhung. Ja, wir reden hier drüber, oh, der Bürgergeldempfänger hat im Jahr 12,5% Erhöhung bekommen, jetzt wird der Mindestlohn erhöht und der kleine Arbeitnehmer, der kriegt mal 2,5% etc. Und hier erhöhen sich da die 12 AfD-Spitzenpolitiker einfach mal ihr Gehalt um 100%. Ja, und das würde ich schon gerne wissen, mit welcher Begründung. Aber gut, vielleicht höre ich es ja nochmal, dann kann ich es euch berichten. Aber das, vielleicht gibt es ja auch ein gutes Argument dafür, aber ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, dass es ein gutes Argument dafür gibt.
Das wäre jetzt zum Beispiel wieder eine schöne Frage für News. wenn die jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Brandner da hätten oder wie auch immer, dass sie denen einfach mal die Frage stellen. Worauf wird das begründet, dass er und die anderen 11 Leute da ihre Sachen da verdoppeln? Ne? Ja. Wie sie das halt dann zumindest darlegen, warum und weshalb sie das verdienen oder verdienen sollen.
Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle nicht schön. Also.
Nee. Und ist auch keine gute Wahlwerbung für sich selber, muss man auch sagen.
Nee, und das, man tut sich damit natürlich auch so ein bisschen so wie eine Altpartei generieren, ja. Und
abgehoben.
Bisschen abgehoben, ja. Aber auf der anderen Seite natürlich kann es ja sein, dass die hohe Kosten haben, weil sie ihr Haus alle 2 Wochen streichen lassen müssen oder sowas, ja. Aber das müsste aber dann entsprechend begründen. Aber ich denke mal, also es gibt einige Abgeordnete, die finden das sehr in der AfD, die finden das sehr unverschämt, was dass es so gemacht wird, ja, mit den Parteigeldern. Also ich denke mal, das wird noch Konflikte in der AfD vielleicht mit sich bringen.
Ja, es kann sein, dass es vielleicht auch zur Aussprache kommt beim nächsten Parteitag.
Ja, das kann sein.
Da gibt es ja immer dieses Thema Verschiedenes und Aussprache. Und da kann gut durchaus sein, dass da Delegierte sagen, was habt ihr da für eine Scheiße gemacht, das finden wir also gar nicht in Ordnung und Knocke, was ihr euch da an Geld jetzt reinzieht.
Hm. Ja, das ist auf alle Fälle jetzt so das erste Mal, wo man sagt, okay, da bewegt sich jetzt die AfD in den Sumpf der Altparteien, vom Verhalten her sozusagen. Ne? Und das ist natürlich ja schon mal nicht schön, muss man mal ganz klar sagen. Ne?
Machen wir uns doch nichts vor, wenn man die Geschichte kennt, ob es jetzt in der Politik ist, ob es in Gesellschaften ist, wenn man in den Geschichtsbüchern einfach seine Nase reingesteckt hat, dann war es ja immer so. Wenn dann irgendwelche Völker aufgestiegen sind und dann auf dem Höhepunkt waren und irgendwann dann auch wieder runtergefallen sind, das war immer so, weil die im Endeffekt dann in Saus und Braus gelebt haben, die Bodenhaftung verloren haben, das Volk dann irgendwann zu sehr ausgepresst haben, nur die obersten 10.000 haben sich dann die Taschen voll gemacht und letztendlich würde da bei der AfD befürchte ich, selbst wenn sie da mal in Regierungsverantwortung kommen würden, wird es über Langen dann auch nicht anders laufen wie bei so einer CDU.
Ja.
Da machen wir uns nichts vor.
Ich muss auch sagen, als ich diese Sache da gesehen habe und gelesen habe und dann zusammengerechnet habe, habe ich mir auch gedacht, na, da bin ich jetzt mal gespannt, welche von den patriotischen Kanälen sich trauen, das zu kritisieren. War dann aber überrascht, es gab also einige, ich glaube Vermietertagebuch ist mir aufgefallen und ich glaube auch Politik mit Kopf hat relativ schnell dazu ein Video gemacht und die ganze Sache kritisiert. Also ich habe mir die Videos nicht angeschaut, aber vom Titel her war klar, dass es darum geht und dass es wohl kritisiert wird, dass die AfD sich da jetzt so an der Parteikasse bedient, die Politiker. Das hat mich schon überrascht, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die große Masse natürlich der patriotischen Kanäle oder wie man das auch nennen mag, das wahrscheinlich nicht großartig kritisieren werden, was eigentlich dann schon wieder zeigt, ja, dass man da mit zweierlei Maß misst, ja. Bei den anderen Politikern wird es kritisiert, bei den eigenen dann nicht. Insofern muss ich die beiden jetzt mal, die ich genannt habe, loben. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere, die ich nicht kenne. Ja, ich sehe immer wieder ein paar neue Kanäle, wo ich denke, ah, noch nie gesehen. Also die tauchen bei mir dann automatisch auf. Das funktioniert also sehr gut bei YouTube, muss ich gestehen. Aber es gibt bestimmt auch viele, die das nicht kritisiert haben. Und aber da kann ich jetzt auch keinen nennen wahrscheinlich. Ja.
Vielleicht ein Satz noch zu der Wagenknecht, weil wir ja eben über Wagenknecht sprachen. Mhm. Es könnte auch durchaus sein, dass diese Geschichte halt mit den Gesprächen zwischen BSW und AfD vielleicht auch darauf beruhen. Ich glaube, dass die Wagenknecht, das ist wieder auch meine persönliche Meinung, dass sie da vielleicht sehr angepisst ist halt darüber, dass im Endeffekt nur 13.000 Stimmen ja angeblich fehlten, dass der BSW halt in den Bundestag eingezogen ist. Das heißt, sie hat ja erstmal ja auch ihr Mandat nicht bekommen. Das heißt, sie kriegt ja auch kein monatliches Salär jetzt aus dem Bundestag. Gut, da ist sie wahrscheinlich auch nicht so drauf angewiesen. Man munkelt ja, der ist keine arme Frau und der Lafontaine ja sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist eine persönliche Sache, dass sie einfach jetzt das erste Mal seit der Wiedervereinigung, glaube ich, nicht mehr im Bundestag sitzt. Das hat sie nicht ganz überwunden. Und ich glaube, dass es auch ein Grund jetzt war, dass sie da jetzt gesucht hat. Vielleicht hat sie auch Zweifel gehabt, dass an der Auszählung der Stimmen, das hat sie ja, glaube ich, auch ganz klar artikuliert, dass sie da denkt, dass der BSW auch ein bisschen verarscht geworden ist und über den Tisch gezogen worden ist. Das hat sie ja gesagt. Und ich glaube, dass es vielleicht auch eine Trotzreaktion jetzt war, dass man dann gesagt hat, okay, man versucht jetzt vielleicht mit der AfD was auszuloten, weil die genau weiß, dass das genau das ist, was die Altparteien am meisten triggern würde.
Ich glaube, es ist ein ganz anderer Grund. Das BSW muss natürlich schauen, jetzt wo sie nicht mehr im Bundestag sind, in der Bedeutungslosigkeit versinken, ja, auch ja. Durch die starke Linkspartei und durch die unter 5% Geschichte, dass sie jetzt nicht in Vergessenheit geraten. Und die Wagenknecht wird sicherlich noch ab und zu ins Fernsehen eingeladen werden. Ich habe es zwar jetzt schon lange nicht gesehen, seit der Bundestagswahl habe ich es eigentlich nirgendwo gesehen. Die Wagenknecht merkt natürlich, oh, die Nachfrage lässt nach, das Interesse lässt nach. Und um die Partei letztendlich irgendwann am Leben zu erhalten, muss sie sich wieder ins Gespräch bringen. Und da ist die natürlich knallharte Taktiererin. Und ich glaube, deshalb sagt sie sich, jetzt haben wir noch ein gewisses Gewicht. Wir müssen jetzt wieder bekannter werden. Ja, aber wie gesagt, für die AfD kann das eben auch sehr gefährlich werden.
Ja, die jüngere Variante haben wir ja jetzt, die ja im Endeffekt jetzt alle Scheinwerfer auf sich zieht. Das ist halt die Reichenecke. Und ich glaube, dass die AfD, dass die Wagenknecht da jetzt auch langsam merkt, dass sie, genau wie du sagst, ein bisschen die Fälle der Front schwimmen im linken Bereich, im linken Spektrum.
Ja, also beziehungsweise sie ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr großartig medial präsent, auch im Bundestag nicht mehr vertreten. Und das kann natürlich sein, dass dann eine Partei nach ein, zwei Jahren am Ende ist. Ne? Ich meine, die FDP, von der hört man jetzt auch nicht sehr viel. Sie hat auch wieder 3,5% zu den Umfragen. Und kann auch sein, dass sie sich davon jetzt gar nie wieder erholen wird, weil jetzt gerade andere Parteien viel präsenter sind in der Berichterstattung. Okay, jetzt die AfD nicht, das BSW auch nicht, aber halt dafür die anderen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Wagenknecht macht es sicherlich nicht, weil sie sagt, ja, ich finde jetzt die AfD-Leute so toll, sondern die will sich jetzt einfach irgendwo doch dranhängen, um nicht abzusaufen.
Wobei ich der Wagenknecht persönlich 10-mal lieber zuhöre wie der Reichenick.
Ich bin ja ein Kommunistenhasser, ja, also mich kannst du mit beiden jagen. Ja? Die eine ist halt noch die Jungverblendete. Die Reichenegg träumt vom großen Kommunismus und die andere ist halt die alte Stalin-Kommunistin, die sozusagen alles schon durch hat und einschließlich Mauertoten und sagt, ja, ich weiß, wie es läuft und träume auch von der großen Enteignung. Ja. Ja, und dann, wisst ihr, weil das Problem, wenn die AfD mit der BSW, ihr habt das ja gesehen, da sind ja auch dann in den Landtagen Leute drin, die gar nicht unter Kontrolle sind von der Wagenknecht und auch gar nicht unter Kontrolle von der Wagenknecht sein müssen, die ihr eigenes Ego haben. Und also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der Höcke sagt, da machen wir jetzt was mit der BSW in Thüringen zum Beispiel, weil er genau weiß, das kann ihm massiv schaden.
Der ist nicht dumm und der hat ja nur verlauten lassen, waren zwar konstruktive Gespräche, aber ohne Ergebnis großartig.
Ja, und sprechen kann man ja.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist ja genau wie mit Putin und Trump. Leider ist ja auch wieder nichts Positives dabei rausgekommen. Aber trotzdem ist es immer noch gut, wenn man den Gesprächsfaden zumindest beibehält, als wenn man gar nicht mehr miteinander reden würde.
Ja. Noch schöner wäre es, wenn die AfD das Gerücht streuen würde, dass sie auch schon im Geheimen mit vielen CDU-Politikern Gespräche führen würde. Nicht mit der Bundestagsfraktion jetzt natürlich, ja, aber halt mit vielen auf Landesebene und so. Dann wird euch wieder gefragt werden von der Presse, ja, mit wem? Dann muss man dann sagen, ja, also einfach nur so die Brandmauer so ein bisschen, okay, das wäre dann natürlich Lügen unter Umständen, ne, aber taktieren gehört auch dazu. Und ich meine, jetzt seit dem Lügenmärz ist Lügen ja auch in der Politik, also ganz offiziell. Also vorher war ja nur der Trump der Böse, der ständig gelogen hat, angeblich am Tag 50.000 Mal. Aber jetzt der Merz hat ja gesagt, Mensch, geil, das mache ich jetzt auch.
Wobei, ich habe den Coppola die Woche, war der nicht bei Welt?
Der war bei Welt, ja, genau.
Ja, ja, da hat er doch, glaube ich, auch gesagt, dass die schon informell unter vorgehaltener Hand ein paar Abgeordnete auch von der CDU halt haben, wo sie zumindest da auch mal Gespräche führen. Das sind jetzt nicht gerade die aus der ersten Reihe, aber zumindest gibt's da wohl auch Gespräche.
Ja, ja.
Aber klar, die CDU-Leute wollen sich nicht damit brüsten, weil sie natürlich Ärger haben, von der Parteispitze da abgestraft zu werden.
Natürlich. Ja, so ist es.
Ich hätte vielleicht noch ein Thema, das in den letzten Wochen durch die Hitze der Gefechte eigentlich ein bisschen zu kurz gekommen ist und nicht besprochen wurde, und zwar die Aufhebung des Kompaktverbotes.
Ja, das haben wir ganz vergessen.
Ja.
Ich möchte mal eigentlich fragen, sieht jemand dieses Aufheben des Kompaktverbotes als hundertprozentige Reinwaschung dieses Falles?
Als Reinwaschung von Kompakt, meinst du?
Ja.
Also ich freue mich erstmal drüber. Also
ja, ich freue mich
Ich bin jetzt kein Kompakt-Fan, das ist mir ein bisschen so eher mit seiner Frau und dann noch diesem kleinen Jungen da dabei, der klingt jetzt etwas disputierlich, aber der andere da, der halt dabei ist, wo man denkt, das ist vielleicht der Stiefsohn oder keine Ahnung, wie der dazu gestoßen ist, ja. Also Opa, Oma und junger Bursche, die den Laden schmeißen. Ich meine, die machen das gut, ist alles wunderbar, es hat seine Berechtigung. Mir persönlich gibt es jetzt, was die machen, jetzt nichts, ja, weil ich bin schon gut informiert. Trotzdem bedienen die ihre Nische und sie machen dieses Printheft, was ja auch gut ist, wenn es am Kiosk ist, und die haben auch mal schöne, aggressive Titel, also alles wunderbar. Ich freue mich, dass die gewonnen haben, und zwar ganz klar natürlich wegen der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit.
Genau.
Also das ist, da muss sich jeder Journalist eigentlich freuen drüber. Wird manchen jetzt wahrscheinlich jetzt bei den Staatsmedien nicht so gelingen, aber deshalb habe ich denen auch die Daumen gedrückt und finde das großartig. Die Frage von dir nochmal, Guido, die müsstest du nochmal konkreter formulieren, weil ich nicht so genau weiß, was ich darauf antworten soll.
Sag mal so, also nach meiner Wahrnehmung ist in der Urteilsbegründung ja schon einiges aufs Tablett geschmiert worden, was man gegen dieses Kompaktmagazin vorbringen könnte. Und zum Schluss siegte natürlich das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit, aber ich glaube, ein paar Punkte in diesem Urteil waren nicht so einwandfrei, dass sich der Älteste jetzt da auf die Brust schlagen könnte und sagen, wir sind vollkommen reingewaschen.
Naja, vollkommen reingewaschen. Ich meine, man muss den gar nicht reinwaschen, ja. Der wurde mit Dreck besudelt, indem er gesagt hat, das ist ein rechtsradikales Magazin, ja. Das ist kein Journalismus. Die wurden besudelt und natürlich sind die jetzt reingewaschen, weil das Gericht ganz klar gesagt hat, was die dort pressemäßig machen, das ist Presse und das dürfen die und es ist vom Grundgesetz vollkommen legitimiert, alles wunderbar. Also die sind sozusagen reingewaschen. Natürlich war es kein hundertprozentiger Sieg, weil sie mussten ja auch einen Teil der Gerichtskosten selber zahlen, was letztendlich darauf hindeutet, und er hatte ja auch, glaube ich, auch gesagt in einem Video, dass sie bei einigen Punkten sozusagen nicht gewonnen haben, aber überwiegend haben sie gewonnen, und beim entscheidenden Punkt, nämlich Pressefreiheit und sie werden nicht verboten, haben sie gewonnen. Und ich sehe es auch tatsächlich so, dass das auch ein gewisses Signal für die AfD ist, denn es hieß ja, es ist Presse, es ist völlig legitim und dass Kompakt eben nicht gegen den Staat arbeitet und nicht gegen die Verfassung und nicht irgendwie einen gewaltsamen Umsturz herbeiführen möchte, auch wenn das Elsässer öfters mal sowas Ähnliches in den Mund nimmt, aber das ist dann eher so floskelhaft, aber dass das Kompaktmagazin eben nicht einen Staatsstreich vorbereiten möchte, einen Machtwechsel, die Abschaffung der Demokratie. Und das ist ja auch der Punkt, der man ganz klar der AfD zugutehalten kann, dass die AfD eben nicht das Grundgesetz abschaffen möchte, nicht die Demokratie abschaffen möchte, was ihr ständig unterstellt wird, dass sie eben nicht, wie gesagt, gewaltsam hier ein Systemwechsel herbeiführen möchte. Und das ist zwar Parteienrecht und das andere ist Presserecht, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, aber natürlich hat diese Kompaktentscheidung auch ein Signal dahin gegeben, sowas ist erlaubt, solche Meinungen sind erlaubt, und das heißt nicht unbedingt, dass es verboten werden kann. Und es hat natürlich schon eine gewisse Leuchtkraft auf die AfD und ein eventuelles Verbotsverfahren. Deshalb auch aus diesem Grund sehr, sehr positiv. Aber ich freue mich natürlich vor allen Dingen auch für die Kompaktleute, denn die mussten da ja auch eine Menge durchmachen. Der ganze Stress, die ganzen Gerichtsgeschichten und so weiter und so fort, das hat die sicherlich jetzt ein Jahr lang beschäftigt oder vielleicht sogar eineinhalb Jahre insgesamt, wird eine Menge Schaden und Kosten verursacht haben. Keine Ahnung, wie der Staat das ersetzt und ob er das ersetzt, ja. Aber die müssen sich natürlich auch erstmal wieder erholen von der ganzen Geschichte. Und deshalb drücke ich denen die Daumen und hoffe, dass sie bald wieder so leistungsfähig sind, wie sie es vorher waren, bevor man sie ausnocken wollte.
Die Frechheit an der ganzen Geschichte ist ja letztendlich, dass die Phaser, die das ja eigentlich zu verantworten hatte und eingeleitet hat, ja, dass die einfach nicht persönlich in die Haftung gehen muss.
Ja.
Die ist jetzt einfach praktisch im Mandat los, ist nicht mehr Ministerin, kriegt ja wahrscheinlich dann ihre Bundestagspension, die sie ja da auf Anspruch hat, und ist aus der Nummer fein raus. Genau wie du sagst, Alex, und wenn man es alleine mal aus dem menschlichen Aspekt heraus sieht, ob es jetzt der Elsässer selber ist oder seine Mitarbeiter, die mussten im Endeffekt jetzt auch mehr oder weniger fast durch die Hölle laufen, diese anderthalb Jahre, alles nur, weil diese Frau auch im Kreuzzug da ist, gegen alles, was konservativ und rechts ist, in ihren Augen. Und ja, es ist eine Frechheit, dass man die leider nicht persönlich irgendwie in die Haftung nehmen kann, damit sie persönlich auch dafür mal gerade stehen müsste.
Na ja, gut, das kann man ja niemanden, auch in dem Maskenskandal, der jetzt wieder Thema war,
ja,
kann man das nicht machen. Jetzt ist ja auch der, habe ich kurz vor der Sendung gelesen, der komplette Maskenbericht ist jetzt auch aufgetaucht, ja, Bild. Die Bild hat ihn jetzt komplett, ja. Aber das ist halt dieses Problem. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass vielleicht ein Politiker sagt, ich will ja gar nicht in die Politik, wenn ich da persönlich hafte, dann gehe ich dieses Risiko eigentlich gar nicht ein, dafür irgendwelche Dinge zu haften, wo ich nicht die volle Kontrolle drüber habe. Für die Phaser war dieses Urteil natürlich eine Schlappe nachträglich, genauso wie dieses Verfassungsschutzgutachten eigentlich noch eine Schlappe war für die Phaser. Kann man nur hoffen, dass die halt nirgendwo mehr auftaucht.
Die war fertig, weil selbst wenn irgendwie jetzt Rot-Grün eine Mehrheit gehabt hätte und die jetzt die neue Regierung gebildet hätten, ich glaube nicht, dass die Frau noch einen Ministerposten bekommen hätte. Die war rein fachlich, war die durch. Also ich glaube nicht, dass selbst wenn der Scholz Kanzler geblieben wäre, der hätte jetzt nicht mehr an der festhalten können.
Ja, Moment, das siehst jetzt du so, aber ich glaube, dass die SPD die Faeser auf alle Fälle behalten hätte, weil die Faeser der beste Parteisoldat war. Sie hat den Kampf gegen rechts knallhart durchgezogen, egal mit welchen Konsequenzen. Natürlich hat sie sich verdient gemacht in der SPD, genau deswegen, weil sie der harte Hund war, um gegen AfD und andere zu schießen und auch gegen Kritiker. Also natürlich hätte der Scholz die behalten.
Aber die Quittung hat die SPD gekriegt, nicht jetzt nur wegen Faeser, aber die 16% waren ihnen ja sicher bei der Wahl.
Ja, aber also, das hat die Faeser jetzt damit
gemacht, haben die ganze Partei.
Aber da siehst du eigentlich auch, wie schmerzfrei die Leute sind, die Politiker sind. An alles, was die Faeser ja schon vorher, die Faeser hätte ja eigentlich schon 10-mal zurücktreten müssen, ja. Und ist immer wieder aufgeploppt. Und auch der Spahn, also meiner Meinung nach hätte der Spahn nach seiner Performance in der Corona-Zeit hätte der von seiner Partei kein Amt mehr zugesprochen bekommen gehört, ja. Aber die Leute sind halt so schmerzfrei, die sehen die eigenen Verfehlungen nicht und denken, sie leisten da noch gute Arbeit als Parteisoldaten.
Ja. Aber das muss man halt einfach so verstehen. Eine Partei ist halt auch eine Partei.
Ne? Im Gegenteil, ich glaube, der Spahn hat sicherlich immer noch Zukunft in der CDU, also auch nach März. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar irgendwann mal auch nochmal für sich persönlich Interesse hat. Ob er es dann wird, weiß man nicht. Aber zumindest hat er persönlich, glaube ich, Interesse, irgendwann nochmal Kanzlerkandidat zu werden.
Der das glaube ich auch.
Vorstellen.
Das glaube ich auch. Ja.
Weil er ist noch jung.
Ja.
Er ist noch jung.
So ist es. Naja, also jetzt wird man mal sehen, was dann, wenn dieser Bericht jetzt da über den Massenskandal ausgewertet wird in den nächsten Tagen, was da noch
hast
so interessant ist.
Hast du den Bildartikel? Der war ja Plusartikel.
Ich habe den noch nicht gelesen, aus Zeitgründen noch. Ich habe noch kurz vorher der Sendung noch gesehen, dass das auf der Hauptseite gestanden hat. Ja, aber das wird sicherlich jetzt dann durchgespült werden.
Das kann natürlich der CDU jetzt auch nochmal richtig Probleme bereiten, je nachdem, was da drin steht.
Auch natürlich, und auch dem Spahn.
Ja.
Und kann dann auch nur wieder auf dem Konto der AfD einzahlen. Ja? Also ich hatte gestern beim Landtag gesehen, da war ja diese eine Maskendame da, die Masken besorgt hat und so. Das fand ich ganz erfrischend, wie die das alles so erzählt hat. Eigentlich hätte man mal eine ganze Runde machen müssen beim Lanz, nur mit Firmen, die Masken damals eingekauft haben und die von ihren ganzen Prozessen und den ganzen Umgang mit ihnen erzählen. Das wäre richtig spannend geworden. Dafür, der Lauterbach war ja da, der hat gesagt, er sagt nichts, er will nichts und bla bla bla. War eigentlich uninteressant, aber als die mal erzählt hat von ihrem Prozess gegen die Bundesregierung und so, das war, fand ich, der spannendste Punkt in der ganzen Sache.
Hat es den gewonnen? Ich habe die Sitzung gesehen. Hat es gewonnen oder verloren?
Ihr Prozess läuft noch. Sie hat gemeint, es sind noch etwa 80 Verfahren insgesamt anhängig. Selbst das wollte der Lauterbach ja nicht sagen, wie viele Verfahren, wie oft die Bundesregierung noch verklagt worden ist. Also noch 80 Firmen klagen um ihr Geld. Und das ist natürlich auch ein Skandal. Die sind alle in Vorleistung gegangen und ja, sowas kann natürlich auch einen finanziell ruinieren. Also das ist schon, das wird noch interessant werden, also diese ganze Geschichte.
Ja, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel mit Lauterbach. Der hat ja genauso tief irgendwie in der ganzen Sache mit drin gehangen und dann war er ja teilweise auch für Impfpflicht und so. Und im Endeffekt siehst du ja, der hat auch wieder sein schönes Mandat bekommen im Bundestag. Und da gibt es auch eine persönliche Geschichte nochmal zu. Ich war vor ein paar Wochen bei meinem Urologen zur Vorsorgeuntersuchung und da hat er mir so frei von der Leber erzählt, er hat einen Arztkumpel, der war mit dem Lauterbach früher auf der Uni. Ja, und der war auch nicht gut auf den Lauterbach zu sprechen. Und dann hat er erzählt, angeblich hätte sein Arztkumpel ihm erzählt, als er auf der Uni war, hätte der Prof vom Lauterbach ihm eben schon damals gesagt, so nach dem Motto, Lauterbach, du wirst nie was werden. Ja, also du kannst es nicht und lernst es auch nicht mehr. Ja, und da muss man wirklich sagen, da hat der Prof ja irgendwo auch recht gehabt. Klar hat er zwar in gewisser Art und Weise was erreicht, er ist trotzdem Minister geworden, aber jetzt mal ganz ehrlich, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass der Mann in der SPD ist, aber der Mann hat so viel Fehlentscheidungen getroffen. Dann diese Art und Weise, wie der sich ausdrückt, diese weinerliche Stimme, dass man den nicht ernst nehmen kann. Und trotzdem kriegt er da in Köln irgendwie immer wieder dieses Mandat, dass die Leute ihn da in seinem Wahlbezirk wählen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Was sind das für Menschen, die dem trotzdem ihre Stimme geben und da irgendwas in den reinsetzen, was der niemals irgendwie ja, widerspiegelt irgendwo? Der ist doch völlige Fehlbesetzung in diesem Bundestag.
Ich weiß nicht, ob er seinen Wahlkreis gewonnen hat, aber ich könnte es mir vorstellen.
Hat er, weil er
auch sehr bekannt ist. Ne? Und er ist ja jetzt nicht unbedingt unsympathisch und er hat auch ein gewisses Auftreten, was jetzt nicht unbedingt, außer jetzt vielleicht jetzt beim Lanz beim gestern, was nicht unbedingt so arrogant rüberkommt. Das heißt also, ich kann verstehen, dass die Leute den wählen und diese Geschichte da aus der Urzeit von irgendeinem Prof ist ganz lustig, aber leider komplett wertlos, weil mir haben es im Kindergarten auch schon gesagt, Alex, aus dir wird nichts, höchstens ein Nazi. Ne? Und also das ist.
Ja.
Ja, genau. Also und das Zweite ist, also das sind solche Aussagen, die hat wahrscheinlich jeder mal irgendwann gehört. Also und das ist sagt nichts aus, ne?
Ja, aber genau die gleiche Nulpe hast du auch beim Lanz, der ja auch immer eigentlich alle drei Wochen gefühlt da sitzt, ist dieser Stegner von der SPD. Ist genau dasselbe. Der ist bei allen irgendwie, wenn es um irgendwelche Posten ging, selbst innerparteilich, ist der nie mal irgendwie richtig weiter hochgekommen und hat dann noch diese Russland-Affäre jetzt letztens vor ein paar Wochen noch am Hals gehabt, wo er in Russland gewesen ist. Das heißt, das war selbst in der SPD auch nicht gut angesehen und trotzdem lädt der Lanz den alle drei Wochen gefühlt immer wieder da ein.
Und wenn ich der also, Lanz wäre...
Inkompetenter Typ, ja.
Wenn ich der Lanz wäre, würde ich ihn auch alle drei Wochen einladen. Aus dem ganz einfachen Grund. Natürlich mag ich den Stegner nicht. Und natürlich, wenn ich den sehe, dann bin ich schon auf der Zinne. Aber es ist einer, der hat Ecken und Kanten in der SPD. Ja, der vertritt auch mal eine eigene Meinung und auch mal eine andere Meinung. Und der kann auch mal eine Meinung raushauen, die nicht der Partei gefällt. Und deshalb ist er ein guter Talkgast.
Der übrigens auch sagt, Höcke ist ein Nazi.
Ja, natürlich sagt er das. Und
der Stegner ist eigentlich die männliche Essen.
Genau.
Ja.
Wobei der Stegner, glaube ich, intelligenter ist als die Esken. Ja? Wobei die Esken schaut natürlich wesentlich besser aus.
Auf jeden Fall.
Ja? Und
Aber was beiden halt gemein ist, sind diese nach unten hängenden Mundwinkeln. Die haben sie beide gemein.
Ja, aber die hat auch die Merkel und...
Die hat auch die Merkel, ja.
Bei der AfD wird es auch Politiker geben, die diese Mundwinkel da hängen haben. Na? Das sind alles keine Argumente, aber...
Ich weiß, ich würde diese Menschen da gerne mal auch in normalen Jobs sehen, ob die sich überhaupt in normalen Jobs behaupten können und durchsetzen könnten. Also ich glaube, außer da im Bundestag sitzen und ein bisschen rumlabern und Politik da für blöde Leute machen, mehr kriegen die gar nicht auf die Reihe letztendlich.
Ja, aber man muss sagen, wenn die schon in jungen Jahren da sich politisch engagiert haben, dann haben die nie richtig gearbeitet, dann will auch kein Arbeitgeber die eigentlich haben. Ne? Weil,
das ist dämlich. Von dem normalen Leben haben die von Tuten und Blasen keine Ahnung, das ist das.
Ja, aber vielleicht kann man es ihnen auch gar nicht übel nehmen, wenn die da mit 18, 19 in die Politik gegangen sind. Mir fällt da nochmal die, wie heißt denn die andere da, die bei der Bundesarbeit für Arbeit, der Bundesanstalt für Arbeit, die die Nahles, ne? Die ist ja auch, die hat auch nie richtig gearbeitet. Und solche Politiker gibt's halt. Und viele, aber die richtig arbeiten, gehen eben halt auch nicht in die Politik.
Aber die haben gelernt, in der Politik sich durchzubeißen und würden das wahrscheinlich auch als ganz normale Arbeitnehmer genauso weiterführen.
Ja.
Nur durchbeißen können sie sich auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja nicht verkehrt.
Ja.
Tja, da lobe ich mir doch lieber eher den Trump, auch wenn ich natürlich auch nicht immer hundertprozentig alles richtig finde, aber trotzdem hat der Mann selber was geschaffen und auf die Beine gestellt und hat auch ein Unternehmen, was im Prinzip ja auch hunderte oder tausende von Mitarbeitern beschäftigt hat, bevor er überhaupt in die Politik gegangen ist.
Ja, und er bringt jetzt auch ein eigenes Parfüm raus. Neben dem Handy gibt's auch noch ein eigenes Trump-Parfüm. Hm?
Hab ich gelesen.
Ja, hast schon bestellt.
Nö, aber ich würde es mal zumindest, wenn das wirklich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt hier in Deutschland angeboten wird, weil er so verhasst ist, aber wenn man es irgendwo bei Parfümerie Becker oder so kriegt, würde ich mir zumindest mal drauf sprühen und mal riechen und wenn es mir gut gefällt, würde ich es mir vielleicht auch kaufen, warum auch nicht?
Ja, das wird es wahrscheinlich jetzt nicht im Handel hier geben, aber in den USA kannst du es bestimmt online bestellen.
Ja gut, aber ich muss ja erst riechen, ob das überhaupt was ist.
Es ist egal, wie der Trump riecht, der riecht auf alle Fälle geil. Mein Gott. Das ist wie die Eske, da kannst du nichts falsch machen. Ne? Aber es ist halt wegen teuer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, wie fand denn jetzt sein Steuerding, was er jetzt durchgezogen hat?
Wie ich das fand?
Ja.
Also ich habe das jetzt nur oberflächlich beobachtet, aber man muss jetzt vorsichtig sein natürlich, weil die Mainstream-Presse und der Staatsfunk da ja gefärbt berichtet, was davon zu halten ist. Entscheidend ist, was die Amerikaner davon halten und bei den Trump-Wählern wird es bestimmt welche geben, für die das nicht so gut ist. Es wird aber auch eine Menge geben, für die das gut ist. Ich halte mich da einfach raus. Entscheidend ist, er macht was. Es ist ja auch eine Steuersenkung. Gut ist auf alle Fälle, dass die Trinkgelder, die in den USA ja sehr wichtig sind, dass die steuerfrei gestellt werden. Und das muss der amerikanische Wähler entscheiden. Also was über dieses Gesetz hier in Deutschland berichtet wird, muss man also mit Vorsicht genießen, weil ja da dieser ganze Trump-Hass mit einformuliert ist. Und wie das jetzt auf die Amerikaner, was das für Auswirkungen hat, kann ich nicht beurteilen.
Ja, da war ja schon wieder hier in der deutschen Presse so die Untergangsstimmung, ob der jetzt dadurch die ganze Schuldenmacherei, weil sich diese Steuerreform die ganze Weltwirtschaft praktisch wieder runterzieht. Ja, aber ich habe dann nur gelesen, da waren ja die 18 Millionen Amerikaner, die angeblich jetzt ihren Anspruch auf Krankenversicherung verlieren durch diese ganze Geschichte. Finde ich persönlich auch nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Aber wie du sagst, die werden ja auf andere Art und Weise entlastet, weil sie dann wiederum weniger Steuern zahlen müssen. Und gerade wie diese Geschichte Gastronomie, genau wie du richtigerweise sagst, in Amerika ist es ja so, du kriegst nur ein gewisses Grundgehalt in Gaststätten und das meiste verdienen die nämlich über die Trinkgelder, die die bekommen. Und die wurden ja bisher relativ hoch besteuert oder normal besteuert. Und das fällt ja jetzt komplett weg. Das heißt, da hat er denen auf jeden Fall was sehr Gutes getan. Aber ich glaube auch für die normalen Arbeitnehmer, ist also nicht nur im Gastronomiebereich, sondern auch für die normalen Arbeitnehmer, werden die Steuersätze jetzt gesenkt. Natürlich auch für Firmen, für die Wirtschaft. Und das bringt natürlich auch die Wirtschaft wahrscheinlich wieder mittelfristig wieder einen Schwung. So, das heißt also, der, genau wie du sagst, Alex, der macht was, der setzt seine Wahlversprechen um und da kann man jetzt von halten, was man will, aber der Mann ist nicht faul und der ist nicht untätig.
Ja, auf alle Fälle. Ja, gut, also wie auch immer, also das wird man sehen, der Trump wird da jetzt sicherlich kein Gesetz gemacht haben, wo er seine eigenen Wähler damit verprellt.
Natürlich muss man immer sagen, diese Schuldenmacherei hat ja immer zwei Gesichter. Einerseits, wie ich ja eben sagte, der wirtschaftliche Effekt ist dann, wenn man die Steuern senkt und dafür aber die Schulden oder das Ganze über Schulden erstmal finanziert, damit zeigt natürlich die Staatsverschuldung, aber andererseits natürlich, dass die Leute mehr Geld im Portemonnaie haben, haben sie wieder mehr Möglichkeiten, mehr Geld auszugeben, dadurch kommt die Wirtschaft wieder in Schwung. So, und wenn die Wirtschaft wieder im Schwung ist, das ist ja der Fehler, den alle Regierungen auf der Welt immer machen, wenn die Wirtschaft dann brummt und läuft und wenn es dem Staat dann wieder mit den Einnahmen relativ gut geht, dann müsste man hergehen und die Steuern, also die Abgaben dann entsprechend dann wieder zurückführen, also die Schulden. Und das tun die Staaten nicht. Und das ist der große Fehler, den die Staaten machen. Das machen aber nicht nur Amerika, sondern das macht die ganze Welt im Prinzip. Die sind viel zu überschuldet. Weil die geben das Geld aus in schlechten Zeiten und die geben das Geld auch in guten Zeiten aus. Und das ist genau der Fehler.
Ja. Naja, gut, wie auch immer. Ist halt alles ein bisschen schwierig, ne?
Der Reagan hat es ja damals auch gemacht in Amerika. Der hat ja auch dann eine hohe Staatsverschuldung gehabt und dadurch ist er dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, als Clinton dann Präsident wurde, der hat ja richtig davon profitiert, dass die amerikanische Wirtschaft dann richtig gebrummt hat.
Ja, ja, natürlich.
Aber dann hat der nicht die ganzen Ausgaben gekürzt, die dann notwendig gewesen wären, um die Staatsquote zurückzuführen, sondern hat das Geld weiter mit der Gießkanne verteilt und das war der Fehler.
Ja, ja, also schlanker Staat, das ist ja auch das, was der Merz uns versprochen hat. Ne? Ja. wird wahrscheinlich eines der nächsten gebrochenen Wahlversprechen sein. Ist halt einfach wichtig. Ne? Und das, der Trump machte schon sehr, sehr gut. Also deshalb muss ja auch gegen ihn so stark gehetzt werden in unseren Medien, dass die Leute denken, total böse, macht alles schlecht. Und wenn dann da 20 Leute in Washington an der Ampel stehen und demonstrieren, dann wird gesagt, große Demonstration in Washington. Naja. Also, ich bin weiterhin Trump-Fan.
Das bleibt ungebrochen, aber trotzdem bleibt es natürlich auch spannend. Ne? Sei es siehe jetzt Gaza, siehe jetzt die Sache mit Iran. Mal gucken, wie die Sachen sich da weiterentwickeln.
Apropos Iran, da ist ja jetzt totale Ruhe eingekehrt, ne? Müsste man eigentlich ja sagen, was war das, ein 12-Tages-Krieg? Trump hat Frieden gestiftet, wo bleibt der Friedensnobelpreis? Also der Obama hätte ihn ja schon dreimal bekommen.
Ja, Pakistan hat ihn ja vorgeschlagen schon für den Friedensnobelpreis.
Ach, auch Nazis, Pakistan. Schrecklich.
Ja, da glaube ich ja auch, da war ja der Konflikt von ein paar Monaten, der ja auch da so ein bisschen am Flammen war wieder zwischen Indien und Pakistan und da hatte Trump, glaube ich, auch sehr gut vermittelt zwischen beiden Parteien und deswegen war Pakistan ja der Meinung, ja, da hätte er den Friedensnobelpreis auch für verdient. Hm. Tja, mal sehen.
Naja, soll er ihn bekommen. Auf jeden Fall, ich möchte mich verabschieden, der Tag war lang. Wünsche euch noch eine schöne weitere Diskussion und bis demnächst nochmal.
Jawohl, Guido, ich bedanke mich. Mach's gut. Tschüss.
Alles Gute.
Ciao. Ja, also mein Tag war auch schon lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin auch froh, wenn die Sendung eher vorbei ist, als dass sie in die Länge geht. Aber wenn du noch Themen hast, Micha, ich bin natürlich noch da. Und wenn auch einer anrufen möchte, bin ich auch natürlich noch da. Aber
mein Vorschlag wäre jetzt, vielleicht hast du noch mal gute Musik dabei, vielleicht noch mal einen Aufruf an die Zuschauer zu starten. Wenn noch mal jemand anruft, okay, dann ist es schön, und wenn nicht, dann machen wir Schluss.
Willst du denn so lange dranbleiben?
Ich würde so lange dranbleiben, ja.
Ich habe auch was da. Ich hätte jetzt natürlich die Mega-Maxi-Brüller-Bomben-Maxi der Woche, aber die geht 7 Minuten oder fast 8 Minuten. Könnte ich natürlich jetzt mal spielen?
Ja, ich bleib bei. Na, kein Problem.
Dann bleibst du dabei. Also dann spiele ich jetzt die Mega-Mörder-Bomben-Maxi-Megamix der Woche. Und
vielleicht dass der Michael anruft oder der Heinz vielleicht nochmal anruft.
Ja, der Heinz ruft meistens dann am Anfang der Sendung an. Wahrscheinlich wird er dann sich auch heute melden. Aber gut, dann würde ich sagen, probieren wir es. Leute, ihr könnt anrufen. Micha bleibt in der Leitung, ich auch. Und wenn ihr sozusagen wollt, dass noch ein bisschen gequatscht wird, zu lange sollte es heute nicht werden, dann greift ihr bitte jetzt zum Hörer und ruft an unter der Telefonnummer 0651 46863 mal die 3. Und wir hören uns jetzt einfach die Megabomben-Maxi an der Woche. So, Micha, bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich war sehr erfreut über die Musik. Beste Band der Welt, Depeche Mode.
Ja, auf alle Fälle. Es war eine Maxi-Version, aber es ist vor allen Dingen ein Remix. Und trotzdem, es hat leider nichts genützt. Es hat keinen in den Ofen vorgelockt.
Dann können wir nichts machen. Dann machen wir den Laden zu.
Machen wir den Laden zu, genau. Alles klar. Dann, Micha, auf alle Fälle, schönes Wochenende. Ne? Genau. Ja. Mach's gut.
Schönes Wochenende dir auch.
Jawohl. Und bis demnächst.
Vielleicht nächste Woche oder demnächst.
Genau. Jawohl. Alles klar. Tschüss.
Alles Gute. Halte ich.
Jawohl. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So, Leute. Also, das war's. Ne? Keiner wollte mehr anrufen. Dann talken wir auch nicht mehr weiter. Sondern dann geht's ins Bettchen. Haha. Und ich wünsche euch natürlich auf alle Fälle ein schönes Wochenende und eine kalte nächste Woche. Es soll ja kälter werden. Der Klimawandel, es ist auf nichts mehr Verlass. Ja, da denkt man 40, 50 Grad und endlich kommt der Klimatod. Aber nein, jetzt soll es ja schon wieder kälter werden. Gut, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder um 21 Uhr und dann in alter Frische und vielleicht auch ein bisschen kühler. Ich meine, hier war es eh kühl, die Klimaanlage läuft und alles vom Feinsten, aber bei euch zu Hause wahrscheinlich ist noch nicht ganz so nett, aber nächste Woche dann wahrscheinlich wieder. So, also wie auch immer, soweit der Wetterbericht. Ich bedanke mich und wünsche euch eine gute Nacht und bis nächste Woche. Tschüssikowski, ciao.